Grüß euch da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hand aufs Harz, dem offiziellen Podcast der Liqui Moly Handball-Bundesliga. Mein Name ist Markus Götz. Ich begleite die Handball-Bundesliga jetzt schon seit über 20 Jahren als Reporter, seit dieser Saison für dein, hoffentlich auch eurem neuen Zuhause für den Handballsport. Und ich darf ab dieser Saison im Wechsel mit Annette Sattler euch interessante Persönlichkeiten hier in diesem Podcast aus der Handballwelt näher bringen. Annette hat in der vergangenen Ausgabe mit Steffen Weinhold gesprochen. Wer es noch nicht gehört hat, unbedingt reinhören, allerhöchste Zeit. Und wir machen heute direkt mit dem nächsten Linkshänder weiter. Er ist zwar jung an Jahren, aber er hat schon verdammt viel erlebt. Höhen wie Tiefen, das ganze Leben halt. Er hat es geschafft, zum Topspieler in der Handball-Bundesliga zu werden, zum Nationalspieler sogar. Und das trotz zahlreicher schwerer Verletzungen. Er nimmt euch und uns in diesem Podcast mit durch gute wie durch schlechte Zeiten. Er ist mit gerade mal 26 Jahren vor kurzem Papa geworden und erzählt ganz offen, was das mit ihm gemacht hat. Der ein oder andere schwankt übrigens aus turbulenten Jugendtagen, kommt auch nicht so kurz, das sei schon mal vorweggenommen. Und er verrät uns ganz offen, wer ihn alles haben wollte und warum er dann doch zurück nach Leipzig gewechselt ist. Es war ein tolles, offenes Gespräch mit einem Mann, von dem ihr sicher schon wisst, wer gemeint ist. Franz Semper vom SCD HFK Leipzig. Viel Vergnügen euch. So, der frühe Vogel fängt ja bekanntlich den Wurm. 9 Uhr morgens, Leipzig, Hotel Marriott, Partner des SCD HFK Leipzig. Es ist der Morgen nach dem Magdeburg-Spiel. Franz Semper ist da. Herzlich willkommen, Franz.
Guten Morgen.
Schön, dass du da bist. Freue mich sehr.
Ich freue mich auch.
Wie war denn die Nacht?
Ja, für mich, ich habe ein neugeborenes Kind zu Hause, deswegen, ich habe kurz überlegt, ob ich noch in die Wodkaria gehe am Abend, aber das hat die Kleine leider nicht zugelassen und deswegen war ich zu Hause und habe da auch eine etwas unruhige Nacht gehabt, aber diesmal anders, als das normalerweise nach so einem Derby ist.
Ja, ich habe genau aus diesen zwei Gründen habe ich nachgefragt. Ja. Also es ist, wie gesagt, es war die Nacht nach dem sehr emotionalen Derby gegen den SC Magdeburg und eben du bist frisch gebackener Papa. Wie war es jetzt heute Nacht? Konntest du ein bisschen schlafen? Hat man dich schlafen lassen? Wie deine Tochter? Wie alt ist sie? 2 Wochen?
Ja, genau. Also ein bisschen mehr als 2 Wochen jetzt.
Dann weißt du ja im Grunde noch gar nichts vom Vatersein.
Ja, nur die ganze Anfang, ja. Nee, aber die Nacht war schon okay. So ab um 4, halb 5 wurde es dann ein bisschen unruhig. Aber das ist okay. Wenn man 3 Stunden am Stück schlafen kann, dann ist das schon mal viel wert.
Man wird genügsam.
Ja.
Cool. Ja, und Derby? Wahnsinn. Unentschieden. Ihr wart mit 7 hinten. Wie sehr beschäftigt dich das dann?
Also
durch so eine Nacht?
Ich muss sagen, so den Abend über hat es mich schon noch länger beschäftigt, weil man so im Hadern mit sich ist. Auf der einen Seite einen 7-Tore-Rückstand aufgeholt und das gegen Magdeburg. Und eigentlich müsste man froh sein, dass man den Punkt noch geholt hat. Und auf der anderen Seite auch noch die 1-2% Punkte vom letzten Angriff, die noch im Kopf hängen bleiben, wo man denkt, wir haben so 2 halbe Abschlüsse, wenn wir einen richtigen Abschluss hinbekommen, hätte es auch für 2 Punkte reichen können. Am Ende können wir, wenn wir das ganze Spiel betrachten, da echt zufrieden sein trotzdem.
Ja, das ist verrückt. Ja. Ich habe genau das von vielen von euch gehört nach dem Spiel, natürlich auch von Carsten Günther, eurem Manager. Plötzlich war eine Unzufriedenheit da, dass es keinen Sieg gab. Ich bin mir allerdings ziemlich sicher, wenn wir nur die ersten 50 Minuten nehmen, hätte ich euch ein Unentschieden hingelegt. Ihr hättet doch alle sofort unterschrieben, oder?
Ja, ich glaube, das kann man so nur schreiben, ja.
Das kann man so schreiben. Ja, lass uns da nochmal reingehen. Also ehrlich, ich finde mittlerweile, ihr seid seit 2015 in der Bundesliga, also es ist jetzt die 9. Saison gemeinsam mit dem SC Magdeburg, in der natürlich stärksten Handballliga der Welt. Und es hat sich eine sehr intensive Rivalität schon entwickelt. Das ist, finde ich, schon mit das heißeste Derby mittlerweile in der Bundesliga. Klar, Flensburg-Kiel, okay, aber das ist schon, finde ich, von den Emotionen her ziemlich nah dran. Meine Wahrnehmung, gehst du damit?
Also, was man sagen muss, Magdeburg-Fans sind immer zahlreich vertreten in Leipzig und auch in Magdeburg sind immer viele Leipzig-Fans und das macht natürlich da so eine Rivalität, die man in der Halle spürt, natürlich nochmal ein Stück größer und das ist, glaube ich, auch das, woran man merkt, dass es auf jeden Fall immer heißer wird und natürlich auf dem Spielfeld, dass die Spiele dann auch immer so, ja, also natürlich hat Magdeburg in der ersten Halbzeit mit 7 Toren geführt, aber das macht halt so ein Derby aus, dass es halt dann auch nicht zu Ende ist.
Ja. Mein Eindruck ist, dass es für die Leipziger schon das Spiel des Jahres ist. Für dich?
Ja, also am Ende sind es 2 Punkte. Ich finde, natürlich ist das ein besonderes Spiel, aber das Spiel des Jahres hoffe ich, dass es noch andere in diese Saison geben wird.
Das Pokalfinale dann.
Zum Beispiel.
Verstehe. Okay, du hast gerade schon angesprochen, ihr wart 7 hinten. Ich glaube, ihr hattet nach 17 Minuten, ich habe es kommentieren dürfen, 3 Tore erzielt. Und ich hätte keinen Pfifferling mehr auf euch gewettet. Muss ich ganz ehrlich sagen an der Stelle. Was war da los in der ersten Hälfte offensiv bei euch?
Ich weiß nicht, wir haben uns natürlich viel vorgenommen. Wir wollten heiß sein, vielleicht war man ein bisschen zu heiß. Jeder wollte ein bisschen zu viel, hat dann nicht mehr so den kühlen Kopf im Angriff bewahrt. Und ja, also ich fand nicht, dass wir das in der Abwehr so schlecht gemacht haben, sondern eher im Angriff dann Bälle verloren, Bälle verloren, Bälle verloren und Magdeburg eingeladen zu schnellen Kontern. Und dann geht so eine Mannschaft natürlich ganz schnell in Führung und auch mal so eine Phase, die einfach, weiß nicht, so 17 Minuten oder vielleicht waren es 20 Minuten, wo wir gar nicht da waren, die dann natürlich auch komplett ausnutzen und dann haben wir eigentlich 40 Minuten uns damit beschäftigt, die 20-Minuten-Phase ja wieder gut zu machen.
Ist ja dann auf beeindruckende Art und Weise geglückt. Ihr hattet also rein punktemäßig sicher keinen optimalen Start, also bis vor dem Spiel gestern 2-6 Punkte, aber wenn man genauer hinguckt, ihr verliert gegen Berlin mit 2, knapp. Ihr verliert in Melsung mit 1, denkbar knapp. Ihr verliert beim HSV mit 1, denkbar knapp. Ja? Überall war was drin. Wie wichtig war es gestern, das Ding, wo es wieder knapp geworden ist, nicht zu verlieren?
Ja, es ist erstmal schön, dass wir wissen, dass wir nicht in der Crunch-Time immer die sind, die verlieren. Das ist schon mal gut zu wissen und ist auch ein gutes Gefühl für die nächsten Crunch-Times. Ja, dass wir wissen, okay, wenn wir gegen Magdeburg auch in den letzten Minuten einen Angriff verteidigen und vielleicht sogar noch ein Tor machen können und die Chance dazu haben, dann wissen wir auch, das einzuordnen, wie das in gegen Berlin, gegen Melsung, gegen Hamburg war. Da bin ich schon mal stolz auf die Mannschaft, dass wir haben nach Hamburg lange diskutiert in der Kabine, wie wir das besser machen können. Die letzten
das
vier.
Das war das Bundesligaspiel vor dem Magdeburg-Spiel.
Genau da, wo wir, ich glaube, noch wirklich 10 Sekunden vor Schluss einen Ausgleich machen und Hamburg dann aber 4 Sekunden vor Schluss noch einen Freiwurf bekommen. Zeit ist angehalten und dann kriegt man es nicht hin, da so eine Abwehr zu stellen, dass man in 4 Sekunden keinen ordentlichen Torabschluss hinbekommt. So wie Magdeburg das gegen uns quasi gemacht hat, jetzt in den letzten 10 Sekunden. Da haben wir viel drüber gesprochen und da bin ich echt froh und stolz drüber, dass wir das anders hinbekommen haben.
Wie siehst du denn die aktuelle Situation beim SCD HFK jetzt mit diesem Saisonstart und eure grundsätzliche Stärke jetzt?
Ich finde, wir haben gegen Mannschaften verloren, gegen die kann man verlieren, gegen die muss man nicht unbedingt verlieren. Wenn ich von den anderen gehört habe, dass letztes Jahr gegen Melsung 2-mal gewonnen wurde, gegen Hamburg eigentlich immer gewonnen wurde, die letzten oder zumindest die Mehrheit der Spiele, ist es natürlich schade, dass wir die Spiele so verlieren, wie wir sie verloren haben, aber ich finde trotzdem noch, dass wir komplett im Soll sind.
Es ist keine Unruhe da gewesen nach den knappen Niederlagen irgendwie. Weil, also, weißt du, du warst nicht mit dabei, du warst letzte Saison noch in Flensburg, aber ich glaube nicht, dass man hier in Leipzig die vergangene Saison vergessen hat. Da gab es diesen 4-16 Start, also nach den ersten 10 Spielen, 4 Punkte nur aus diesen ersten 10 Spielen geholt. Das hat letztendlich André Haber dann auch den Job gekostet. Und dann hast du wieder echt ein knackiges Programm und es geht ja bei euch auch mit vielen schwierigen Gegnern dann bald weiter. Kiel, Flensburg, Hannover kommt auch alles bald, alles in diesen ersten 10 Spielen und guckst du hin und soll man ja nicht machen, zu weit nach vorne denken, aber dann
also
droht ja ein ähnliches Szenario zumindest.
Also ich kann das gut verstehen. Für die Leute, die Sport kommentieren, für die Leute, die Podcast machen, ist das natürlich immer...
Was kommt jetzt?
Ist das immer so, einfach auf die Punkte gucken und dann sagen, ist ein schlechter Saisonstart. Wenn ich würde dir recht geben, hätten wir gegen Wetzlar hier zu Hause verloren, dann hätte ich dir so unterschrieben, das ist ein scheiß Saisonstart. Aber das war ein Muss-Spiel, das haben wir gemacht, das haben wir gezogen. Auch nochmal ein bisschen knapper, als es eigentlich sein hätte müssen. Aber das war ein Muss-Spiel für uns, das haben wir gemacht. Und die anderen Spiele, die sind teilweise unglücklich gelaufen, aber teilweise muss man auch sagen, hat zum Beispiel Christoph Hans das Spiel seines Lebens gemacht gegen uns. Melsung gewinnt danach in Kiel, glaube ich. Das zeigt auch, dass Melsung nicht das Melsung der letzten Jahre ist, die sich dann doch mal mit ein bisschen mehr Toren abschlachten lassen haben, obwohl sie eigentlich höhere Ansprüche haben. Füchse ist natürlich auch Anspruch auf Champions League. Das sind alles Spiele, wo man das auch einordnen kann.
Du hast deine Sicht auf die Handball-Kommentatoren-Zunft, da müssen wir dringend dran schrauben. Ich habe ja gerade schon differenziert. Ich habe ja gar nicht gesagt, dass das ein schlechter Saisonstart war, also von euren Leistungen her, sondern mir ging es um die Sorge, dass es ähnlich laufen könnte wie in der vergangenen Saison. Und das muss ich dir nicht sagen. Das kann ja manchmal dann eine Dynamik annehmen, dass du eigentlich nach guten Leistungen, wenn du zu oft nach guten Leistungen dich nicht mit Punkten belohnst, dass du in ein komisches Fahrwasser reinkommst. Ja? Und klar, gelingt es dir wirklich dann tatsächlich nur bei diesem von Spiel zu bleiben? Das stimmt, da gucke ich dann schon auch ein bisschen in die Zukunft. Was kommt da jetzt auf die Leipziger zu? Was sind das für Aufgaben? Das ist klar, das ist der Blick nach vorne. Aber das, wie machst du das? Hast du das also, nicht so?
Ich habe damit überhaupt gar kein Problem so. Ich mache mir da jetzt auch nicht so den Stress. Natürlich ist es, wenn wir jetzt noch 5 Spiele am Stück verlieren sollten oder ja schlecht spielen, wo wir gewinnen hätten können oder einen Unentschieden spielen, wo wir klar besser gewesen sind, dann mache ich mir schon meine Gedanken. Aber jetzt kann ich das schon noch sehr, sehr gut einordnen und bin da eigentlich auch relativ ruhig und weiß unsere Stärken und dass die auf jeden Fall kommen werden, unsere Spiele.
Wie zufrieden bist du denn mit dir bislang?
Durchwachsen. Also ich glaube, also ich merke mir selber an, dass ich noch ein bisschen in den Rhythmus finden muss oder zumindest am Anfang der Saison. Jetzt gestern war ja okay, sage ich mal. Wenn ich das okay zu einem gut ausbauen kann in den nächsten Wochen, dann bin ich schon ganz gut zufrieden.
Was sind denn deine Ziele für diese Saison mit Leipzig?
Ja, wir haben offiziell für uns als Mannschaft nach außen hin gesagt, wir setzen uns keine Ziele, zumindest behalten wir die intern, weil in Leipzig die letzten Jahre damit...
Wir sind ja jetzt intern.
Genau. In Leipzig die letzten Jahre ein bisschen... Die haben sich ein bisschen zu viel Druck machen lassen und das sind auch noch meine Erfahrungen, als ich noch hier gespielt habe. Deswegen Ziele kann man persönlich haben und mein persönliches Ziel ist einfach wieder zu meiner alten Form zurückzufinden, mit der ich nach Flensburg gekommen bin und mich da verletzt habe.
Also, wenn ich mich recht entsinne, war derjenige, der am lautesten Ziele besprochen hat beim SCD HFK, nicht jemand von außen, sondern euer Manager Carsten Günther, der seit Jahren ja sagt, offensiv, und das finde ich ja auch echt gut, wenn du an so einem Standort bist und so eine Tradition grundsätzlich hast, der seit Jahren sagt, wir wollen Richtung Europapokal denken. Also da hat dann, wenn ich dich richtig verstehe, intern ein Umdenken stattgefunden. Nach außen zumindest das so nicht mehr zu formulieren, um diese Druckkulisse ein bisschen fernzuhalten. Ist das der Gedanke?
Ja, kann man glaube ich so sehen, ja. Würde ich es auch so sagen. Ich finde das aber genauso richtig von Carsten, da er ist ein Visionär und das ist genau die Einstellung, die ihn aus der dritten, vierten Liga in die erste Liga gebracht hat. Und jetzt ist man 9 Jahre hier und es ist, ging halt nicht nach 2 Jahren in die dritte Liga, nach 2 Jahren in die zweite Liga, nach 2 Jahren in die erste Liga. Jetzt ist halt der Schritt ein kleines Stück höher von ja, Bundesliga Mittelfeld bis zu Bundesliga Europapokalplätze. Das ist sind 3, 4 Schritte mehr als von der zweiten in die erste Liga, würde ich fast behaupten.
Aber du kennst ja Carsten Günther jetzt auch schon seit vielen, vielen Jahren, seit du nach Leipzig gekommen bist. Ich glaube, 16 warst du damals, kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Hat er sich eigentlich verändert jetzt in den 3 Jahren, wo du weg warst in Flensburg?
Nee, ich würde sagen, er ist er selbst geblieben.
Ein Mann voller Feuer.
Auf jeden Fall.
Ey, kriegt ihr das eigentlich mit? Das würde mich mal interessieren, auf dem Spielfeld, was der so abzieht während der 60 Minuten. Also, er steht da ja immer ziemlich dicht hinter eurer Bank, ja? Versucht sich dann so ein bisschen zurückzuziehen in diesen, da wo es rausgeht, Mundloch nennt man das, glaube ich, in diesen Hallen, ja? Zwischen zwei Tribünen. Kriegt ihr da irgendwas mit?
Also wenn ich spiele, nicht, aber wenn ich auf der Bank bin, dann muss ich schon 1-2 Mal schmunzeln, ja.
Ja. Ich finde, man könnte eine Kamera auf ihn halten, die gesamten 60 Minuten. Es würde nicht langweilig werden.
Auf jeden Fall, das wäre Unterhaltung.
Es dampft ihm aus den Ohren.
Am besten finde ich immer, wenn man so gespielt hat, alles gegeben hat, du setzt dich auf die Bank, musst einfach gerade mal 2 Minuten komplett Luft holen und von hinten die ganze Bank jetzt los und nee, ich muss jetzt kurz sitzen.
Er ist ein Antreiber.
Ja.
Ein Gnadenlose.
Ja.
Aber ich glaube, er war nicht ganz unmaßgeblich jetzt für deine Rückkehr von Flensburg nach Leipzig.
Ja? Das kann man auch so sagen, ja. Auf jeden Fall hat er viel dafür getan, war oft in Flensburg, hat mit den Verantwortlichen in Flensburg gesprochen, um das irgendwie so hinzubiegen, dass es für alle passt.
Was heißt hinbiegen?
Naja, es sind ja, ich hatte ja noch 1 Jahr Vertrag und eine Vertragsauflösung, das muss dann einfach für alle Parteien, für 3 Parteien, für Leipzig, für Flensburg und für mich einfach passen, dass alle da so rausgehen können, dass ich zufrieden bin. Ich habe einen Vertrag gehabt, wo eine Summe drin steht, die wird mir zugesichert.
Die ganz das, gut war?
Ja, nee. Aber das steht mir zu. Ein Vertrag ist nicht nur eine Pflicht, sondern es ist auch ein Recht. Und auf der anderen Seite sind es Vereine, die wie Flensburg, die können jetzt nicht einfach sagen, ja, hier Geld, Geld, Geld. Die haben auch andere Verpflichtungen gemacht, die für sie wahrscheinlich auch ein bisschen wichtiger waren, als jetzt für mich oder mich gehen zu lassen. Und für Leipzig ist es natürlich auch, die können auch nicht mit Geld rumschmeißen. Deswegen muss es für einfach 3 Parteien so passen und so gemacht werden, dass jeder vielleicht ein kleines Teil verzichtet, aber dann wissen wir natürlich alle, dass das auch ja, Kapitalismus-Wirtschaftsvereine sind, wo jeder hofft, dass er noch 1% mehr dem anderen abschlagen kann. Und das dauert dann einfach ein bisschen.
Verstehe. Also wir gehen auf deinen Wechsel und auf deinen ganzen Werdegang im zweiten Teil noch sehr viel intensiver ein. Aber jetzt bist du wieder seit diesem Sommer zurück in der alten Heimat in Leipzig. Und da haben sich viele Menschen drüber gefreut, was ich so gehört habe. Und insbesondere auch einer, den du schon eine ganze Weile kennst. Und der hat sich bei uns gemeldet.
Das ist ein neues Ding, muss ich sagen.
Hallo Götzi, hallo Franz. Ich durfte schon mal was über Franz sagen in einem anderen Podcast, glaube ich. Und da habe ich gesagt, wie sehr ich mich darauf freue, dass Franz wieder zurück nach Leipzig kommt und wie gut es wird und habe mich an die alten Zeiten erinnert und ja, habe mich da tierisch drauf gefreut. Und jetzt ist Franz wieder da und es ist ganz anders als vorher, zum Glück. Franz ist erwachsener geworden, Franz lässt es ruhiger angehen, Franz geht auch mal beim Mannschaftsabend als Zweiter nach Hause. Ja, und Franz ist seit kurzem Vater und wird heiraten und das sind schöne Sachen irgendwie, finde ich, weil mir das auch so geht. Ich meine, Franz und ich hatten lange das gleiche Leben irgendwie und es ist schön, dass das jetzt weiterhin so einhergeht. Franz ist ein Leader geworden. Ich finde, man merkt, dass er hier vorangehen möchte bei uns im Team und das nicht nur mit sportlichen Leistungen, sondern auch mal, dass er mal lauter wird und dass er auch mal was sagt und so. Er muss ein kleines bisschen aufpassen, dass er nicht überpaced sozusagen, aber er macht das wunderbar hier sportlich in Leipzig jetzt und privat entwickelt sich da auch alles wunderbar. Deswegen freue ich mich immer noch sehr, Franz, dass du wieder hier bist und auf weitere, ja, viele schöne Jahre hier. Ihr beiden habt noch ganz viel Spaß beim Podcast und bis bald. Ach so, und mich würde ja noch interessieren, Franz, wie sieht's denn eigentlich nun mit deinem Führerschein aus? Wann machst du den?
Ah, sensationell. Das war natürlich Lukas Binder, dein Mitspieler, den du seit vielen Jahren kennst. Und da war eine Menge drin, er hat uns einen schönen Abriss geliefert. Aber fangen wir mal hinten an. Was ist da mit dem Führerschein?
Was soll da sein?
Ja, er hat doch da irgendwas.
Ich habe keinen Führerschein.
Ach so, und?
Das ist so.
Willst auch keinen machen?
Ja, mal sehen.
Wie wirst du da hops genommen von den Jungs oder wie, dass du keinen Führerschein hast?
Ach, die machen sich gerne den Spaß draus und viele können das nicht verstehen, dass man keinen Führerschein macht. Aber ich meine, ich bin jetzt 26 und ich bin eigentlich prächtig durchs Leben gekommen, da ohne Führerschein.
Also ökologisch betrachtet finde ich das sowieso cool, keinen Führerschein
vor,
zu haben.
Vor 20 Jahren hätte jeder gesagt, was bist du für ein Vogel? Und jetzt ist es nach 20 Jahren ökologisch gut. Ich mach's jetzt nicht deswegen, weil ich so krass auf die Umwelt achte. Natürlich ist das schön, dass man das nicht macht, aber ich brauche es einfach nicht. Ich habe die öffentlichen Verkehrsmittel hier in Leipzig vor allen Dingen. In Flensburg habe ich gelernt, dass es doch auch Berge gibt in Deutschland. Das denkt man gar nicht so. In Flensburg gibt es viel mehr Berge. Hier in Leipzig ist einfach...
Wie also, bitte?
Ja.
In Flensburg gibt's Wasser und Ebene.
Ja. Wasser und dann musst du erstmal, bis du irgendwo hinkommst, immer einen Berg hochfahren.
Ey, ganz ehrlich, du hast noch nie einen Berg gesehen, wenn das Berge sein sollen, da in Flensburg.
Na, ich würde dich gerne mal mit dem Fahrrad die Toosbystraße da hochschicken und dann mal
sehen, wie du. Ich bin noch nicht gefahren. Ich war jetzt ein paar Mal in meinem Leben in Flensburg. Zugegebenermaßen im Grunde immer nur zum Handball. Aber ich wohne in München und ich habe die Berge.
Das sind andere Berge, auf jeden Fall.
Quasi vor der Wohnung. Und da kommst du mir hier mit Bergen in Flensburg. Das habe ich ja noch nie gehört, ganz im Ernst.
Für täglichen Gebrauch Berge.
Okay, aber ich würde dich dann schon gerne mal einladen da in Richtung Alpen, damit ich dir mal die richtigen Berge zeigen kann. Warst du da überhaupt schon mal? Ja?
Meistens nur durchgefahren auf Durchreise.
Berge in Flensburg? Nicht schlecht. Aber kannst du mir dann mal nochmal genauer zeigen, wo die Berge da sind? Da gucke ich mir das an. Aber da war ja noch so einiges drin in dieser Sprachnachricht von Bindi. Er sagt, dass du erwachsener geworden bist in den 3 Jahren, die du in Flensburg warst. Hat er recht?
Ja, ich glaube schon. Also auf der einen Seite haben wir uns dann natürlich nicht täglich so gesehen. Und natürlich macht man in 3 Jahren einfach einen Entwicklungsschritt, der hoffentlich in die erwachsenere Richtung geht und nicht in die kindlichere Richtung. Aber klar, ich komme zurück und werde Papa. Ich komme zurück und werde heiraten. Das kann man schon sagen, dass man dann erwachsener geworden ist.
Hochzeit? Konkret?
Steht im Juni an, nach der Saison.
Donnerwetter. Mit 26 schon Papa geworden und Hochzeit?
Ich hatte ein gutes Vorbild mit Golla in Flensburg. Der hat mir das gezeigt, dass man das auch schon 2 Jahre vorher kann.
Wann hat der geheiratet?
Ich glaube mit 23, 24. Oder 24?
24, ah, okay. 24, glaube ich. Okay. Und das hat dich so beeindruckt, dass du dich direkt das inspirieren
Nein,
lassen.
Ich wollte nur sagen, dass es jetzt nicht sehr zeitig ist.
Na, im Vergleich zu Golla vielleicht nicht und im Vergleich zu vor 30, 40 Jahren vielleicht nicht, aber in der heutigen Zeit?
Ja, klar, die meisten heiraten so um die 30 rum, würde ich behaupten. Zumindest ist mir das selber so aus den Hochzeiten, wo ich Gast war, aufgefallen. Aber meine Verlobte, die ist jetzt schon 30, deswegen ist das auch...
Fairer Deal.
Fairer Deal.
Ja, cool, ich finde es voll cool, ey, wenn die Dinge passen. Ja?
Genau.
Was spielt das Alter für eine Rolle?
Genau.
Cool. Und hast du das... Jetzt Bindi, ich meine, der kannte dich natürlich schon viele, viele Jahre, aber ganz grundsätzlich, als du hier wieder zurückgekommen bist, hast du das gespürt, dieses Willkommensein?
Ja, also man hat auf jeden Fall erstmal von natürlich der ganzen Familie, meine Mama ist auf Arbeit und die musste dann immer die Gerüchteküche bedienen, was stimmt jetzt, was nicht. Oma ist natürlich auch ein Klatsch und Draht in der Zeitung, die mir dann jeden Bild-Zeitungsartikel geschickt hat. Gab ja noch ein paar Rumore im Januar, dass ich wohin wechsle. Da musste Mama Oma besänftigen und wo geht der Enkel, das Enkelkind hin? Deswegen, alle haben sich super gefreut. Man hört von ganz vielen Ecken, von meinem Papa, auch von den anderen Handballkreisen, wo ich zu Hause bin in Bonner, dass sich alle super gefreut haben. Jetzt zum ersten Spiel waren, glaube ich, 200 Leute aus Bonner vom Handballverein da.
Hier in Leipzig?
Genau.
Unmittelbar, natürlich Mannschaft, Umfeld.
Genau, das, alte Freunde, Bekannte, die Fanclubs, die Fans, alle, die man hier getroffen hat, im VIP-Raum dann, von jedem hör ich immer noch, schön, dass du wieder da bist, das fühlt sich einfach gut an und ja, ich bin auch echt froh, wieder hier zu sein.
Klingt gut. Das ist ein schöner Punkt für den Übergang zu Teil 2. Ist ja jetzt schon vieles angerissen worden, was dich und deine Geschichte, deinen Werdegang betrifft. Geschichte klingt immer so. Bisher 26, deinen Werdegang, würde ich sagen.
Schreib bald eine Biografie, ja, genau.
Ja, bist schon dran, oder? Brauchst du einen Ghostwriter?
Auf gar keinen Fall.
Würde ich Schmiso vorschlagen.
Ja, weiß ich nicht.
Der arbeitet, glaube ich, schon an seinen Memoiren. Ja, ja, das werden wir gleich vertiefen.
Ja.
In Teil 2, in einer ganz kurzen Pause. Thema Gesundheit, gute Ernährung, das liegt mir wirklich schon sehr lange am Herzen und dafür setze ich mich auch gerne ein. Meine Challenge als Sportreporter ist, wir sind natürlich verdammt viel unterwegs und da ist es besonders wichtig, auf gute Ernährung und das eigene Wohlbefinden zu achten. Du brauchst einfach eine große Menge Energie. Ich bin jetzt vor kurzem auf AG1 gestoßen und muss sagen, das fühlt sich richtig gut an. Da ist verdammt viel drin, was der Körper so braucht. Und das ist dann für mich insbesondere auf Reisen eine super Unterstützung dabei, auf meine Gesundheit zu achten. Wobei ich das mittlerweile ohnehin als fixe morgendliche Routine in meinen Alltag integriert habe. Völlig wurscht, ob ich zu Hause oder unterwegs bin. Ein Messlöffel AG1 in 250 Milliliter Wasser einrühren, einmal am Tag, jeden Tag. Ich mache es, wie gesagt, am liebsten morgens, kann man aber auch variieren. Ich habe da einen passenden Shaker dazu, Wasser rein, Pulver rein, kräftig schütteln oder rühren, geht total easy. Mit AG1 fühle ich mich energiegeladen durch Nährstoffe, die den Energiestoffwechsel unterstützen. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr im Link in den Shownotes. Durch die Synergieeffekte der hochqualitativen Inhaltsstoffe in AG1 nimmst du jeden Tag mit einem Scoop eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln auf. Mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden. Eine Packung reicht für einen Monat. Wer sich nicht ständig drum kümmern will, dass rechtzeitig Nachschub da ist, der holt sich am besten das Abo. Dann wird dir AG1 ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert. Ganz ohne Vertragslaufzeit, pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Aktuell gibt es übrigens ein besonderes Angebot für die Hand aufs Harz Community. Auf drinkag1.com/handaufsharz erhaltet ihr bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und 5 AG1 Travel Packs für unterwegs gratis dazu. Die sind übrigens super praktisch. Nicht nur für den Sportreporter. Wir wollen mehr erfahren über das Leben von Franz Semper. Geboren am 5. Juli 1997 in Borna, Sachsen. 30 Kilometer südlich von Leipzig.
Genau.
Kann man das so sagen?
Ja.
Gut. Die Informationen stimmen.
Hast du richtig recherchiert, ja.
Wie war das Leben da?
Ich fand eigentlich richtig cool und schön.
Wie groß ist denn Borna?
So mit, also ist ja eine große Kreisstadt, also hat noch ein, zwei Dörfer ringsrum, die mit dazugehören und dann sind es ungefähr so 20.000 Einwohner. Jetzt, also ich habe immer gern gesagt, es ist ein Dorf. Natürlich ist es ist kein richtiges Dorf, aber es fühlt sich einfach so an. Ja, und bin eigentlich da sehr, sehr behütet und aufgewachsen. Grundschule, Mittelschule und dann mit zur 9. Klasse bin ich dann, glaube ich, erst nach Leipzig gekommen.
Zur 9. Klasse warst du wie alt? Ja. Das hast du aber gerade ziemlich viele Jahre ganz schnell übersprungen.
Ja.
Was haben deine Eltern gemacht? Oder was machen deine Eltern?
Mein Papa ist zu der Zeit jeden Tag nach Leipzig gefahren. Er hat bei Securitas gearbeitet, war der Bereichsleiter. Mhm. Oder später dann Bereichsleiter früher. Hat da noch so in dem Konzern gearbeitet. Meine Mama arbeitet auf dem Verwässerungsamt in Bonner. Aber vorher halt auch schon bei privaten Vermessungsfirmen. Und ja, dann meine Mama hat so als die eine Seite von der Familie das Hobby Schwimmen und Tauchen und mein Papa das andere Hobby Handball. Und am Anfang habe ich noch beides gemacht, bin teilweise vom Schwimmtraining oder vom Handballtraining abgeholt worden oder bin mit dem Fahrrad zum Schwimmtraining gefahren, weil natürlich beide Einflüsse von den Eltern da waren und ich beides cool fand. Und ja, irgendwann hat sich dann rauskristallisiert, mehr Handball. Dann habe ich meine Schwester noch bekehrt zum Handball. Dann ist sie auch vom Schwimmen abgekommen. Und das ist so mal ein bisschen eine Handballfamilie geworden.
Deine Schwester ist wie alt? Ist die älter?
Die ist 5 Jahre jünger als ich.
Die ist 5 Jahre jünger 21, als du. Ja. Wann hast du mit Schwimmen und Handball angefangen?
Also seitdem ich denken kann. Also es, ja, am Anfang.
Das ist die Frage, seit wann du denken kannst.
Ja, ich würde sagen, oder bis ich zurückdenken kann, so mit 4, 5 Jahren würde ich sagen. Okay.
Hast du parallel dann beides direkt?
Ja, ich weiß nicht mehr genau, wie ich, wann ich dann angefangen habe mit Schwimmen, aber meine Mama macht Schwimmlernkurse.
Okay.
Für Kleinkinder.
Das war quasi alternativlos, dass du
ja
mit der Mama zum Schwimmen gehst,
genau,
und mit Papa in die Handballhalle.
So ist das. Und genau, es gibt ja noch so ein cooles Bild, wo ich mit meinem Papa ganz klein dastehe, so ein riesen, so ein Herrenhandball in der Hand habe, wo meine Hand gerade doch so ein Karo da abdeckt.
Konntest du schon halten dann?
Ja, nur mit Papa zusammen.
Mit Harz.
Harz war ja ganz lange verboten, hofft man nicht. Genau. Nee, das ist eine schöne Erinnerung. Dann immer in der Halbzeit vom Kreisliga-Bezirksliga-Spiel aufs Tor geworfen noch und dann, als das Licht ausgegangen ist, noch im Mattenraum rumgeturnt, während die Männer dann noch gegrillt haben und ein Bier getrunken haben.
Das klingt nach einer klassischen Handballhallensozialisation.
Ja, auf jeden Fall.
Schwimmst du noch?
Jetzt nicht mehr. Ich habe dann auf der Sportschule ein zweites Mal Bekanntschaft mit Schwimmen gemacht, weil man...
Hier in Leipzig dann.
Genau. Da muss man, wenn man Mannschaftssportart macht, als Zweitsportart eine Einzelsportart machen, konnte ich wählen zwischen Judo, Schwimmen und Leichtathletik. Und da habe ich mir gedacht, dann nehme ich doch das, was ich vorher schon mal irgendwie gemacht habe und irgendwie kann. Und ich habe gemerkt, dass ich da nicht mehr so gut drin bin, weil der Körperbau ein bisschen anders geworden ist.
Zieht sich mehr nach unten, oder?
Nee, die Muskeln sind eher für Schnellkraft ausgelegt als für Ausdauersport. Und da hat man dann doch schnell gemerkt, dass man ein bisschen limitiert ist im Wasser. Die Schwimmstile beherrsche ich alle. Ich kann mich auch locker eine Stunde über Wasser halten, das ist kein Problem. Aber wenn es dann um schnell und lange schwimmen geht, da wird es dann echt anstrengend. Und dann war es auch teilweise so, dass wir hatten Freitag dann, da war Christian Prokop noch Trainer hier, da waren auch noch Samstagsspiele, bevor Sky war das noch. Da haben wir Freitag Abschlusstraining 13.30 Uhr gehabt, aber ich hatte um 11 Uhr Schwimmtraining in der Halle und nach einer Stunde im Chlorwasser schwimmen bin ich dann aus dem Wasser raus zum Video. Und dann bin ich teilweise beim Video noch eingeschlafen oder musste mich von anderen Mitspielern wachhalten lassen, weil ich vom Schwimmtraining so fertig war. Dann habe ich aber Abschlusstraining gemacht und Samstag dann ein Spiel.
Da kommen wir übrigens noch drauf zu sprechen, ne? Wo du so überall einschlafen kannst. Ne?
Ja.
Mehr verrate ich an der Stelle nicht. Okay. Okay, und der Papa, also der Handballverein in Borna heißt?
BHV09. Bonner Handballverein.
Bonner.
Na, jetzt versuchst du mir was Sächsisches rauszulocken.
Ich versuche mich anzupassen.
Nein, Bonner Handballverein.
Sehr gut. Das ist peinlich, wenn ich das versuche. Wo spielt die erste Mannschaft im Moment?
Ach, jetzt Bezirk.
Okay. Ja. Also es ist nicht so hoch dort. Und war auch damals nicht so hoch, als nein, du da angefangen hast zu spielen.
Nein, wir haben ja in der Jugend dann auch, ich glaube, wir sind in der C-Jugend dann, oder wir können noch ein Stück vorher anfangen, E-Jugend, D-Jugend, da waren wir immer so viele, dass wir gerade so eine Mannschaft voll bekommen haben. Teilweise haben wir Spiele nur mit 6 Leuten statt 7 gespielt. Aber irgendwie haben wir es immer geschafft, am Spielbetrieb teilzunehmen. Und dann kann ich mich noch gut erinnern, das waren die ersten 2 Jahre, 3 Jahre. Wir haben immer 42-10 auf die Mappe bekommen. Und dann irgendwann in der C-Jugend hat sich das dann gedreht und sind dann da in der C-Jugend Bezirksmeister geworden und haben dann da auch auf einmal 60-10 gewonnen oder so.
Was ist da passiert?
Wir hatten einen guten Trainer.
Dein Papa oder wie?
Nee, das geht noch ein Stück weiter zurück. Da muss ich Props an Frank Klingler geben. Der Jugendtrainer, der dann teilweise auch hier bei LVB, ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt hier, LVB Leipzig war dann, gab ja 3 Leipziger Vereine, die sich dann zur Handballakademie zusammengeschlossen haben, bevor DFK das dann übernommen hat. Genau, und
LVB. Den gab es ja ganz lange gar nicht, den SCDHFK, also die genau. Handballabteilung, ja, ist ja
genau.
Quasi hat wieder sich ja gegründet
dann erst
worden.
Wieder, genau. Und ja, der war dann teilweise noch Trainer hier bei LVB. Und dann hatten wir 2-mal ein Bonner Training und 3-mal in Leipzig Training. Dann hatte ich ein Zweitspielrecht, dass ich Samstag spielen konnte und Sonntag spielen konnte in der C-Jugend und B-Jugend. Ja, und so hat sich das dann, war dann auch immer weniger Zeit für Schwimmtraining.
Also er war dein Trainer in der C-Jugend dann oder ab
genau.
der C-Jugend?
Ja, ich glaube D-Jugend schon, ja.
Aber dein Papa, nur mal ganz kurz, hat der eine Funktion in Bonner, also beim
Handballverein? Der war lange Zeit Präsident da. Genau.
Und ist er nicht mehr?
Nee, ist er nicht mehr. Hat das jetzt abgelegt und weitergegeben. Wenn man ja 20 Jahre lang das macht, dann ja, ist ein bisschen frischer Wind natürlich auch gut. Und auf der anderen Seite hat mein Papa auch gesagt, es ist ein bisschen zu viel jetzt. Selber einen Schlaganfall gehabt und deswegen jetzt ein bisschen ruhiger getreten ist. Denkt man ein bisschen anders über das Leben nochmal nach, wenn man da kurz davor stand, ja, das auf der Klippe zu stehen, ja.
Okay. Geht's Ihnen gut jetzt?
Ja, alles super.
Okay.
Aber deswegen ein bisschen ruhiger, deswegen auch nicht mehr der Job in Leipzig, sondern jetzt in Bonner, Grimmer, ein bisschen lokaler.
Kommen deine Eltern zu jedem Spiel in die Halle?
Hier in Leipzig? Wenn das möglich ist, die haben natürlich trotzdem noch, mein Papa ist trotzdem dem Handball nicht ferngeblieben, sondern macht da mit für die Jugend viel, ist Trainer von der Jugendmannschaft. Meine Mama ist natürlich beim Schwimmen und Tauchen sehr, sehr viel eingebunden unterwegs. So dass, wenn das möglich ist, wenn das gerade klappt, sind sie natürlich immer dabei. Aber einer von der Familie ist eigentlich immer dabei. Gestern hat es bei meinen Eltern nicht geklappt, aber dafür war meine Schwester da mit ihrem Freund.
Cool. Sind deine Eltern stolz auf dich? Also was dann, ja?
Ich glaube schon, ja.
Grundsätzlich natürlich.
Ich glaube
auch natürlich, was den handballerischen Weg betrifft.
Ja, das glaube ich schon.
Glaubst du nur, oder?
Kann man immer selber schwer sagen, oder? Da musst du eher sie fragen.
Naja, bringen sie es zum Ausdruck?
Ja. Ja. Ich glaube ja, sondern ich weiß, ja.
Also wenn ich jetzt die glänzenden Augen da drüben sehe, dann glaube ich auch ja. Schön, schön. Und die Schwester, die ist auch noch hier in der Gegend?
In Bonner, ja. Die ist jetzt vor einem Jahr fertig geworden mit ihrer Ausbildung als Physiotherapeutin und ist da ordentlich fleißig am Behandeln von Familie und aber natürlich auch im normalen Job.
Muss die bei dir auch ab und zu einspringen, ne?
Ist auch schon passiert, auf jeden Fall, ja.
das ist ja eine optimale Konstellation.
Ja.
Sehr clever, sehr gut. Also du hast ja gerade gesagt, C-Jugend wart ihr plötzlich, also zumindest regional dort in Bonner, genau, richtig gut. Trainer Frank Klingler ist schon gefallen, dieser Name. Und dann bist du nach der C-Jugend nach Leipzig gewechselt.
Genau, in der B-Jugend.
Hast du noch B-Jugend in Bonner gespielt oder wie war das?
Ich bin mir unschlüssig. Ich glaube, als ich noch C-Jugend alter war, habe ich schon in der B-Jugend mitgespielt oder so. Das kann sein.
Also B-Jugend in Bonner quasi,
genau,
mitgespielt. Okay.
Und ich glaube dann aber zum B-Jugendalter, 9. Klasse war es, Ich habe nur die Klasse im Kopf, das ist schon ein Stück länger her. Deswegen.
Zur 9. oder nach der 9.?
Zur 9. Zur, nee, nach der 9. Nach der 9.
Also zur 10.
Zur 10. Klasse, genau.
Okay.
Ja. Dann hier auf Sport, auf die Sportmittelschule. Genau.
Sportmittelschule?
Ja. Ich war ja auf der Mittelschule in Bonner, mhm, und deswegen auf die Sportmittelschule erst. Hab da 2 Jahre, also man kann hier, das Konzept finde ich ganz cool, dass man hier ja die letzte Klasse jeweils auf der Sportmittelschule oder auf dem Sportgymnasium strecken kann, statt 1 Jahr 2 Jahre zu machen.
Okay, um mehr Zeit für den Sport zu
haben. Genau, dass ich halt, also ich konnte dann, bin zur 10. Klasse hergekommen und hatte 4-mal früh zusätzlich noch ein Training, statt nur nachmittags 5-mal zu trainieren, also teilweise dann 9 Trainingseinheiten in der Woche. Und das hat natürlich dann einfach nochmal einen Entwicklungsschub gegeben, kraftmäßig, ausdauermäßig, handballerisch.
Okay, also heißt ja in allen Bundesländern irgendwie sind die Begrifflichkeiten anders. Mittelschule ist Realschule.
Genau,
quasi,
ja, oder? Sorry.
Ja. Ja, nicht sorry.
Hat sich auch geändert, jetzt heißt Realschule.
Ja. Auch hier mittlerweile.
Ja, ich glaube.
Ich komm gebürtig aus Baden-Württemberg, wohne aber schon ewig in Bayern und da ist es. Kennen einfach nur
umgangssprachlich
diesen Realschulenbegriff.
Ja. Ja.
Okay, das heißt dann, da warst du da noch 2 Jahre auf der Schule.
Genau, und dann bin ich aufs Sportgymnasium gewechselt.
Ach, das kann man auch noch. Aber jetzt mal langsam. Ja. Also, dann dieser Wechsel nach Leipzig. Wie kam das zustande? Wer hat das initiiert? Bist du da angesprochen worden?
Ja, also wir haben ja dann bei LVB gespielt. Da war ich mit vielen.
Also dieses Zweitspielrecht für LVB Leipzig.
Genau, und da war ich mit vielen in der
Mannschaft. Das war schon in der C-Jugend so?
Das war in der C-Jugend, ja.
Ja, okay.
Genau, und da war ich dann mit vielen in der Mannschaft, die schon auf der Sportschule waren, aber ich war noch nicht auf der Sportschule. Und dann bin ich 1 Jahr noch länger bei LVB geblieben und alle anderen sind schon zur Handballakademie gewechselt, weil sich die dann gegründet hat von Delitzsch, LVB und DFK. Und das eine Jahr hatten die dann schon Vorsprung. Ich habe noch bei LVB und Bonner gespielt und bin danach dann erst, als ich das Jahr gespielt habe und im Leipziger Raum dann gegen die Handballakademie gut genug gespielt habe, haben sie gesagt, den brauchen wir doch.
Also das lag nicht daran, dieses erste Jahr, dass du nicht wolltest, sondern die wollten nicht.
Ja, irgendwie. Ich glaube, ja.
Was war denn los mit denen?
Ja, weiß ich nicht.
Wer hat denn das entschieden?
Da kannst du mal Grüße an Matthias Albrecht sagen.
War er so der Jugendkoordinator, ja, genau, oder?
Ach, nehme ich ihm auch überhaupt nicht übel. Ich war da zu der Zeit auch noch athletisch nicht so, wie man das von einem Sportschulkind erwarten könnte. Und da gab es auch andere, Basti Naumann, Gregor Remke, die da auf meiner Position auch gespielt haben. Mhm. Die waren in dem Alter schon sehr, sehr weit.
Okay, und dann eben dann mit 1 Jahr Verspätung.
Genau.
Und es war dann für dich, und dann haben sie dich gefragt?
Ja, ich weiß noch, dass ich zu so einem, glaube ich, Training in der Sportschule musste und dann so einen Antrag ausgefüllt. Aber es war natürlich vorher schon abgesprochen, dass die mich auch haben wollen in der Mannschaft. Und dann hat das alles irgendwie so zusammengefunden. Ich kann das gar nicht genau sagen, wie das passiert ist, weil das haben alles noch meine Eltern geregelt.
Mhm.
Da habe ich noch gar nicht mehr so den Kopf dabei, wie das alles passiert ist.
Frank Klingler, der war ja auch an beiden Stellen aktiv,
genau,
quasi, wenn ich das richtig verstanden habe. Und der hat da auch seine Hände im Spiel gehabt.
Auf jeden Fall.
Da sind, glaube ich, einige aus Borna dann nach Leipzig gekommen.
Ich bin mit einem zusammen, Timur, nach Leipzig gekommen. Der ist dann aber, der hatte ein bisschen eine Verletzung und ist dann nach 1 Jahr wieder zurück nach Borna gegangen. Deswegen war ich dann leider wieder der Einzige.
Ich finde es total spannend, diesen Übergang. Also du bist bis zur C-Jugend, ich kann mich da übrigens total hineinversetzen in dieses Umfeld Borna 20.000. Ich bin in Ehingen, das ist an der Donau, in Oberschwaben aufgewachsen, auch so 20.000, 25.000 Einwohner. Und deswegen, also kann ich mir ungefähr vorstellen, wie die Sozialisation da ist und dann eben auch mit Handballverein.
Ja.
So, und dann spielst du bis zur C-Jugend da in deinem Verein und plötzlich dann dieser Step in die Akademie eines Bundesliga-Vereins. Und die Leipziger waren, glaube ich, schon aufgestiegen damals, oder?
Nee, ich bin mit Leipzig aufgestiegen.
Vollkommen, Meine Güte, klar, du bist 2013, glaube ich, nach Leipzig gekommen. Der Aufstieg war 2015.
Genau.
So, war zweite Liga aber dann schon. So, ja. Also es gab schon die klare Ambition Richtung Bundesliga. Genau. Und dann logischerweise sammelt sich da eine Menge Talent auf dieser Handballakademie. Dieser Step aus einer C-Jugend eines kleinen Vereins, wo ja ganz anders trainiert wird, als in so einer Handballakademie eines sehr ambitionierten Zweitligisten, der klar Richtung erste Liga ausgelegt war damals schon, oder das war auf jeden Fall der Plan. Wie war das für dich, diesen Riesenstep
also
zu machen?
Auf der einen Seite ist es natürlich mental ein Riesenschritt. Sportlich gesehen war es zum Glück nicht so ein großer Schritt, weil unser Frank Klingler halt so ambitioniert war. Es gab ja früher noch diese Landesauswahlen oder Bezirksauswahlen, wo dann die Bezirksauswahlen aus Sachsen gegeneinander gespielt haben. Daraus hat sich eine Landesauswahl von Sachsen gebildet, die dann im bundesweiten Pokal gegeneinander gespielt hat. Also Sachsen gegen Hessen, gegen Baden-Württemberg, gegen Bayern. So dass man alle schon mal irgendwie kannte, alle schon mal gesehen hat. Das hat auch auf jeden Fall geholfen. Aber dann natürlich... wenn man Internat hört als Junge, hat man auch gemischte Gefühle. Aber eigentlich war es immer so, dass ich war ja nicht ganz so weit von zu Hause weg und ich habe mich eigentlich gefreut, mit 14, 15 zu Hause wegzukommen und so ein bisschen schon mein eigenes Ding zu machen.
Okay. Warum?
Das ist doch die wilde Drangphase von den Jugendlichen, Pubertät. Da sind doch Eltern blöd. Das geht doch jedem so.
Ich weiß schon, was du meinst. Keine Sorge, ich wollte nur wissen, wie es bei dir war.
Ja.
Okay, dann Internat. Ja? Dann hast du also hier in Leipzig im Internat gewohnt. Wie muss man sich das vorstellen, dieses Internat? Wie viele Leute haben da gewohnt? Wie viele Leute waren da zusammen? Wie war das strukturiert?
Ich habe jetzt gar keine Personenzahl, wie viele da genau im ganzen Internat gelebt haben. Aber das waren, glaube ich, 5 Etagen. So ein Gang um die 50 Meter und auf jedem Gang waren so bestimmt 15 Zimmer und jedes Zimmer waren doppelt besetzt, also immer Zweierzimmer und das war dann immer in so Wohneinheiten, also 2 Doppelzimmer, ein Einzelzimmer hatten ein Bad zusammen und so hat man dann quasi in WGs gelebt, aber und jede Etage hatte ein so wie nenne ich es? Besprechungsraum oder Gemeinschaftsraum nennt man es.
Okay.
Da gab es dann den einzigen Fernseher.
Fernseher und genau. So weiter.
Und da musste man sich abends dann einigen und die Etagen waren so ein bisschen nach dem Alter.
Aber da war ja auch dann immer eine erwachsene Person da, oder?
Genau, also
vom Verein, Betreuer.
Nicht vom Verein, sondern Internat.
Von der Akademie meine ich natürlich.
Ist ja direkt am Sportgymnasium dran, das Internat. Und da ist natürlich tagsüber auf jeder Etage einer und dann in der Nacht sind 2 Leute da immer da gewesen.
Okay, also man hat sich
Nachtruhe
da dann
wurde kontrolliert und sowas.
Okay. Und man hat sich auch nicht alleine gefühlt?
Nein, überhaupt nicht. Ach, es war ja eigentlich die ganze Zeit, es war wie ein Ferienlager, bloß dass es nie geendet hat.
Es hörte nie auf. Also war es cool.
Ja, auf jeden Fall.
Kein Heimweh gehabt?
Nee, überhaupt nicht. Aber ich muss natürlich auch sagen, manchmal, wenn irgendwie am Wochenende war Samstagspiel und Sonntag dann frei und Montag ging erst die Schule wieder los oder dann haben wir Sonntag gespielt und dadurch hatten wir mal Montag früh kein Training, deswegen hat Schule erst später angefangen, hat mich mein Papa natürlich ab und zu mal von Arbeit mitgenommen oder auch abholen können. Mhm. Das war ja auch einfach eine Strecke, die in einer halben Stunde machbar ist. Und deswegen haben wir uns ja trotzdem regelmäßig gesehen.
Okay, also du warst dann schon, also wahrscheinlich nicht jede Woche, aber...
Ja, fast jede Woche. Damals noch durch meine Freundin, wo ich fast täglich dann mal gefahren bin. Gab auch mal so eine Zeit. Deswegen, Bonner war trotzdem immer mit da.
Dann gibt's dann offensichtlich öffentliche Verkehrsmittel auch.
Ja, S-Bahn ab nach Bonner und dann mit dem Fahrrad weiter.
Und das hast du zum Teil täglich dann gemacht.
Ja.
Wenn die Liebe.
Ja, so ist es, ne?
Tja.
Die junge Liebe, ja.
Die junge Liebe. Du bist doch immer noch jung. Aber es ist eine andere Liebe.
Die ganz junge, ja.
Die ganz junge Liebe.
Die erste.
Okay, verstehe, die erste. Okay, dann warst du also in diesem Internat und dann B-Jugend gespielt.
Genau.
Und ihr wart ja dann ziemlich schnell, ziemlich gut, glaube ich. Hä?
Ja, wir haben noch nicht im ersten B-Jugendjahr, aber im zweiten B-Jugend, man ist ja immer 2 Jahre in den C-Jugend, 2 Jahre, B-Jugend, 2 Jahre, A-Jugend, 2 Jahre. Und im zweiten Jahr von der B-Jugend haben wir dann den deutschen Meistertitel geholt in der B-Jugend. Und das ging dann die nächsten 2 Jahre in der A-Jugend so weiter.
Wahnsinn. Ja. 3-mal in Folge deutsche Juniorenmeister geworden.
Ja.
Also das ich meine, das muss man schon mal herausstellen. Das ist jetzt, wenn man sich die Listen anguckt, der Sieger, das ist jetzt nicht so, dass die Leipziger da dauerhaft drinstehen, sondern das ist diese Phase. Davor war ja eine Zeit lang der SC Magdeburg führend in der Jugendarbeit. Dann sind natürlich die Füchse aufgekommen, mit sehr nachhaltig, sehr, sehr dauerhaft.
Ja.
Wer waren dann noch mit dabei in deinem Jahrgang?
Jonas Hönige war unser Kapitän. Gregor Rempke, der dann auch lange Jahre hier erste Bundesliga mitgespielt hat. Basti Naumann, der auch teilweise erste dann in der zweiten Liga gespielt hat. Philipp Jungemann, Tor Jan Gorecki, der dann auch 1-2 Einsätze hier in der ersten Liga gehabt hat. Also wir hatten da schon eine gute Truppe zusammenbekommen, ja.
Lukas Kschikala nicht auch?
Ah, der ist 3 Jahre älter als ich.
Okay.
Das war noch
vorher. Okay. Ja. Okay. Also das war dieser Jahrgang.
Genau.
97, 96. Dann bist du der Einzige, der quasi aus dieser super erfolgreichen Jugend es auch dauerhaft zu den Profis hier geschafft hat.
Ja, also klar, dauerhaft, ja. Gregor hat jetzt persönlich aufgehört mit Handball. Ja. Ich glaube, es gab schon, also Jonas Hönige hat sich dann, für ihn hat es dann nicht direkt gereicht für die erste Liga, hat dann teilweise in Dessau zweite Liga noch lange gespielt. Und
jetzt ist er, glaube ich, Captain eurer zweiten Mannschaft.
Genau, das kümmert sich sehr viel um Nachwuchs. Ich glaube, sobald sein Lehramtsstudium fertig wird, dann vielleicht in der Sportschule auch so ein bisschen von, ich weiß nicht, ob du der Name immer Harald Wittig dir was sagt.
Nee.
Das ist hier der alle Jugendmannschaften, also das ist eine Koryphäe eigentlich in Leipzig für alle jungen Handballer gewesen. Mhm. Der wird dann bald in Rente gehen, war dann an der Schule der Sportlehrer für Handball. Das könnte ich mir vorstellen, dass Jonas das übernimmt. Es sind eigentlich viele oder alle dem Handball treu geblieben. Von Jan Gorecki habe ich in der Vorbereitung, also vor der Vorbereitung in der Sommerpause, hier habe ich ein bisschen mit der zweiten Mannschaft trainiert. Da spielt sein kleiner Bruder jetzt in der zweiten Mannschaft, ist auch Torhüter. Ähnliche Körperbau, ähnliche Torhüter, Bewegung, die er macht. Also zieht alles seine Wurzeln weiter hier.
Jonas Hönicke.
Ja.
Der hat sich auch rein zufällig gemeldet.
Ach so. Schön.
In meinem Lieblingspodcast eine coole Geschichte von Franz zu erzählen, das ist auf jeden Fall eine super Aufgabe. Und da fallen mir auf jeden Fall eine Menge coole Sachen ein, die vielleicht den einen oder anderen auch mal interessieren und wo Franz jetzt bestimmt gleich Rede und Antwort stehen muss. Also erstmal müssen alle wissen, dass Franz der Abiturient ist, der, glaube ich, mit dem wenigsten Aufwand es geschafft hat, sein Abitur zu bekommen. Und das, glaube ich, gar nicht mal so schlecht sogar. Dazu zählt zum Beispiel auch mit Franz und ich laufen in die Schule und wir teilen uns natürlich einen Rucksack, weil es war ja Quatsch, wenn wir beide einen Rucksack nehmen. Somit kann der eine den Rucksack hintragen, der andere trägt den zurück. Aber da war dann auch teilweise nur die Hälfte drin. Somit ging es schon mal los. Es ging weiter mit einem Tag vor Sportabiturprüfung schriftlich. Habe ich bei Franz geschlafen, weil wir wahrscheinlich beide ein bisschen aufgeregt waren. Und sind dann auf die super Idee gekommen, uns abends nochmal in unsere Lieblingsbar ins Jamboree Leipzig zu setzen und da vielleicht nochmal ein paar Getränke zu trinken. was natürlich nicht bei einem Getränk geblieben ist. Und dann sind wir am nächsten Tag früh um 7 zum Abitur gelaufen. Hervorragend, hat auch nicht so gut funktioniert. Und die letzte witzige Geschichte ist definitiv der ein oder andere lange Abend mit Franz vor der Schule. In Leipzig geht die Schule am Freitag immer 7 Uhr los. Das haben wir nicht immer ganz pünktlich geschafft. Es war dann aber so, dass selbst wenn mal ab und zu nur eine oder gar keine Stunde Schlaf vorher war, dass wir es um 7 in die Schule geschafft haben. Und dann saßen wir nebeneinander und Franz sagt zu mir, Höf, falls ich einschlafe, ich nehme einen Stift in der Hand. Wenn der runterfällt und ich nicht wach werde, dann weck mich bitte. Es war keine 2 Minuten später, dass Franz der Stift aus der Hand gefallen ist. Früh um 7 in Physik. Viele weitere lustige Storys gibt es noch von Franz, aber ich belasse es mal lieber dabei. Ich warte mal ab, was Franz noch erzählen will. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß und macht's gut. Ciao, ciao.
Sensationelle Nachricht von Jonas Hönicke. Ich glaube, wir haben jetzt einen ganz guten Eindruck bekommen davon, wie das Leben so war.
Das waren, hat natürlich jetzt die 3 Abende rausgepickt, wo man dann doch mal
was gemacht hat. Es waren genau die 3 Abende. In wie vielen Jahren? 3, 4, 5? Ja. Natürlich, natürlich.
Nein, man muss sagen,
sehr glaubwürdig, Franz, sehr glaubwürdig.
Wir haben ja wirklich, als ich dann auf die Sportschule gekommen bin, war Jonas und ich 5 Jahre, 6 Jahre lang immer in einer Klasse.
War der zusammen auf dem Zimmer auch?
Im Internat nicht. Nee. Wir haben dann, also nach dem Internat kam dann die Kolonnadenstraße, so ja, wo dann jeder so eine WG hatte und weniger Betreuer da waren, weil wir einfach schon älter waren. Ab 16 konnte man dann so halbbetreutes Wohnen machen, weil dann die Plätze wieder frei gemacht werden mussten für die Jüngeren, die dann wirklich die Vollbetreuung brauchten.
Ah, okay, also das gab das Internat.
Genau.
Und dann diese betreute WG, das genau. War dann einfach nur eine Wohnung, genau, in der Kolonnadenstraße.
Genau, in der Kolonnadenstraße.
Habe ich schon mal gehört.
Die Kolle nennt man das hier. Genau, da gibt es auch immer tolle Geschichten. Und jeder Sportler, also es war dann einfach wirklich ein ganzer Wohnblock. Es sind 3 Eingänge von einem, weiß nicht, 6-stöckigen Haus. Und alles nur Sportschüler und alles WGs. Nur mit Sportlern natürlich. Und wir hatten am Anfang eine 5er-WG und alle 5 haben in derselben Handballmannschaft gespielt, waren auf derselben Schule. Ein bisschen in unterschiedlichen Klassen, aber Jonas und ich waren da zusammen. Und wie er gesagt hat, also wir haben, ja, nach, wie ich vorher schon auch erzählt hatte, teilweise gestreckt, die 10. Klasse gestreckt auf 2 Jahre, damit man mehr Sport machen kann, aber dadurch ist natürlich auch weniger Schule gekommen. Also hatten wir manchmal am Tag nur 3 oder 4 Unterrichtsstunden. Und da wollte nicht jeder einen Rucksack mitschleppen. Und dann wollten wir auch nicht für Mathematik 2 Bücher mitnehmen. Also haben wir nur 1 mitgenommen und haben uns das immer geteilt, weil wir saßen ja auch in der Schule zusammen. Ja, und so haben wir dann 5, 6 Jahre, großer Bruder, kleiner Bruder eigentlich, gespielt. Und
du hast ihn dann immer tragen lassen, oder wie?
Nee, hin und zurück, der andere.
Also das ist fair aufgeteilt
das
worden.
Wurde
das klang jetzt für mich nicht ganz so.
Ach doch, das hat er selber gesagt.
Aber da war auch noch ein Unterton mit dabei. Ja?
Nein. Er war der Ältere und ich...
Aber ihr seid ja bemerkenswert effizient unterwegs gewesen.
Das, ne? Kann man sagen. Und für mich lief das Sportabitur auch gar nicht so schlecht. Also ich habe da 10 Punkte in der schriftlichen Prüfung geschrieben. Das ist schon in
Ordnung. Ah, das war auch das 15-Punkte-System, oder?
Ja, genau.
Aber offenbar warst du auch in Sachen Abi machen hocheffizient. Weil
ja, außer ich muss sagen,
dein Kumpel behauptet ja, dass keiner so effizient war, wie du den erkennst zumindest.
Ja, also auf der einen Seite ist es natürlich auch ein bisschen auf die guten Lehrer zurückzuführen. Und ja, natürlich muss man auch irgendwie durchkommen und von ganz alleine kommt es auch nicht. Aber ja, alles, was auswendig lernen war, da war ich richtig schlecht, weil ich habe nicht auswendig gelernt. Aber alles, was mit logisch verstehen war...
Hattest du keine Zeit vermutlich zu.
Genau, hatte ich keine Zeit. Aber alles, was mit logisch verstehen einmal kapieren war, das konnte ich und dann habe ich damit quasi immer das Auswendiglernen ausgeglichen.
Was hast du dann für ein Abi gemacht?
Schnitt? 2,6.
Tadellos. Tadellos. So, und trotz eurer Glanzidee am Abend vor dem Abi noch eine Lokalität zu besuchen, ne?
Ja.
Also.
Ja, er hat da auch ein bisschen übertrieben. Also wir haben da natürlich Spaß gehabt und auch, es ging natürlich auch ein Stück länger, weil wir ein bisschen nervös waren. Aber ja, wir sind jetzt nicht früh um 7 in die Schule gekommen und haben nach Alkohol gestunken. Das war jetzt nicht so.
Ja, du kommst aus der Nummer nicht raus. Ich meine, wir haben hier Zeitzeugen, ja? Hervorragend, hat er gesagt, ja? Also ihr wart in Top-Verfassung am nächsten Tag.
Hervorragend, sagt doch alles.
Meine Güte. Und ja, wir haben ja vorhin schon ganz kurz angesprochen, wo du überall einschlafen kannst. Ja? Also auch im Unterricht, Kompliment. Ja? Und vor allem das mit dem Stift fand ich auch eine ganz gewiefte Idee, also, ja? Damit er es auch mitbekommt.
Ich muss sagen, daran kann ich mich tatsächlich wirklich gar nicht erinnern.
Nein,
also das ist jetzt nicht gespielt, daran kann ich mich wirklich nicht erinnern.
Aber du glaubst natürlich deinem...
Wenn er das so sagt, dann muss das so gewesen sein. Und ich weiß auch, dass ich wirklich mit Einschlafen keine Probleme habe. Also sei das im Zug, in jeglicher Sitzposition.
Oder eben im Physikunterricht.
Ja, dann auch nochmal liebe Grüße an meine ehemalige Physiklehrerin. Die ist da sehr glimpflich mit mir umgegangen.
Aber weißt du, wenn man das alles so hört...
Man denkt, das ist ein ganz schönes Lotterleben gewesen.
Nein, ich hätte jetzt nicht den Begriff Lotterleben verwendet, aber irgendwie klingt es cool.
Ja, also es, wie gesagt, für mich war es eine super, nicht Kindheit, aber also ich bin...
Jugend,
auf jeden Fall. Man hat sich, natürlich, wenn man von zu Hause weg ist und nicht, dann hat man, das ist alleine schon mal cool und dann... auch ab 16 da in der Kolonnadenstraße, wo man dann nicht jeden Abend kontrolliert wurde, dass man 21 Uhr im Bett liegt, das war auch cool. Man hatte viel, viel mehr Freiheiten, aber man wurde natürlich auch, also man musste schnell selbstständig werden.
Und das hat funktioniert?
Mal mehr, mal weniger. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass der Hausmeister bei uns in der 5er Männer-WG ohne Geschirrspüler ab und zu mal stand und gesagt hat, hier, morgen, wenn ich wiederkomme, ist die Küche aber sauber. Ansonsten haben wir hier ein kleines Problem und dann gibt es hier Leute, die ausziehen. So, und dann muss man sich auch zusammenreißen und das mal ein bisschen länger durchziehen, dass die Küche wieder normal aussieht.
Das habt ihr dann auch hingekriegt?
Das haben wir immer hinbekommen, ja.
Guter Hausmeister, oder?
Ja, also klar. Also du kannst ja nicht 5, 16-Jährige in der Wohnung einfach Jesus mal so lassen, ja.
Gibt's da noch Bilddokumente, die man veröffentlichen kann?
Veröffentlichen auf keinen Fall, aber also so Bilder von unserem Pfand, die kann man oder von unseren Wäschebergen kann man bestimmt schon mal. Also da ist ein bisschen was passiert, ja.
Gut, aber dann gab's ja in dem Fall der Hausmeister, aber es gab ja auch mal andere Betreuungspersonen, da gab's genau. Dann schon aber
ja,
den strengen Blick auch immer wieder.
Genau. Das hat sich dann auch ein bisschen geändert und es wurde dann auch strenger, wurde dann auch immer mehr kontrolliert, weil ja, wie das immer so ist, ist immer so lange okay, bis nichts passiert oder aber wenn man es dann irgendwann übertreibt, dann werden die Leute aufmerksam darauf und also Lukas Cicala kann da sicherlich auch noch Geschichten aus der Kolonnadenstraße erzählen, auch wenn er hier in Leipzig er war auch auf der Naht in der Kolonnadenstraße, genau. Die haben vielleicht nicht ganz so übertrieben wie wir und dann irgendwann kam die härtere Klinge, der härtere Aufpasser dann doch.
Die bei euch nötig war?
Nee, ich muss sagen, ich habe das dann von der nächsten Generation erfahren, dass das dann nicht mehr so
sensationell, wie er versucht hier, sich ständig hier rauszuwinden aus den Geschichten. Glauben wir den Zeitzeugen. Ja. Also, aber hat ja offenbar eurer handballerischen Leistung nicht geschadet, ja, mit diesem B-Jugendtitel. Aber nur mal, damit ich es nachvollziehen kann. 10. Klasse war dann 2 Jahre und dann hast du aber noch Abi gemacht. War das dann bis zur 13. oder bis zur 12.? Wie war das? Wie viele Jahre insgesamt warst du Schule hier in Leipzig dann auf diesem Sportgymnasium? Oder Sport, erst Mittelschule, Sportgymnasium dann?
2 Jahre Realschule.
Ja.
Dann... Wenn man von der Realschule aufs Gymnasium wechselt, muss man die 10. nochmal wiederholen. Also habe ich quasi 3 Jahre 10. Klasse gemacht und dann 11., 12., 13., 6 Jahre.
Na gut, dann hast du ja so viel geprobt in der 10., dass du dann
genau
mit Schub durchgehen konntest.
Ja, das war, also auf der einen Seite ist es gut, dass man sich an das gymnasiale Lernen gewöhnt, auf der anderen Seite habe ich das halbe Jahr eigentlich dasselbe gelernt, was ich in den anderen 2 Jahren auch schon mal hatte, so zumindest die Hälfte davon. Das war auf der einen Seite einfacher dann, auf der anderen Seite kam dann 2. Fremdsprache dazu, wo man dann eine komplett neue Sprache in der 10. lernen muss. In dem Jahr hatte ich, glaube ich, 45 entschuldigte Fehltage durch Jugend-, Junior-Nationalmannschaft, durch Auswärtsspiele mit der 2. Bundesliga war das, glaube ich, wo wir dann auch teilweise donnerstags gespielt haben. Und ja, da ist schon, musste man ganz schön handeln mit seinen Kapazitäten. Man musste wirklich entscheiden, jetzt Geschichte und Musik, und du schreibst 2 Arbeiten den nächsten Tag. Also für welche lernst du? Also nicht für Musik, sondern eher für Geschichte, weil das ist erstmal das Wichtigere. In Musik kannst du einmal kurz...
Da sind wir schon wieder bei der Effizienz.
Ja,
dein Thema offenbar.
In Musik kannst du einmal dann für 3 Minuten ins Mikrofon trällern und dir noch eine 1 abholen und dann hast du das wieder ausgeglichen, die andere Arbeit.
Wenn das so war bei euch in Musik, keine Ahnung.
Ja, wir mussten vorne mit Mikrofon stehen und singen.
Sag mal, an welcher Stelle hast du eigentlich für dich... ja, gemerkt und auch entschieden, dass du Profi werden willst auf diesem Weg. Kannst du das noch sagen? War das schon ganz früh in Borna so, oder hast du das dann in Leipzig gemerkt? Okay, ich kann ja hier mithalten und wir werden hier deutscher Meister und so weiter.
Ja, also es war so, ich kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Das ist eigentlich auch eine neue Geschichte, die oder nicht eine neue Geschichte, eine alte Geschichte, die Jonas auch hätte erzählen können. Es war dann so, dass wir das war das Zweitliga-Jahr, wo ich dann mit aus der A-Jugend schon mit in die Männermannschaft gezogen wurde. Und das eigentlich nur, weil auf halb rechts auf meiner Position kurz vor Saisonbeginn oder kurz vor Vorbereitungsbeginn auf meiner Position jemand gesagt hat, nee, ich gehe weg, und ist irgendwie nach Frankreich gewechselt oder so. Und der FK hat dann halt gesagt, okay, wir nehmen dann aus der Jugend einen mit, das war dann ich. Und als ich die Info bekommen habe, bin ich zu Jonas gerannt, der sich im Handball besser ausgekannt hat als ich zu der Zeit, und habe gesagt, da haben wir erstmal Namen aus der ersten Mannschaft auswendig gelernt, damit ich weiß, mit wem ich das
zusammen... Ist jetzt nicht dein Ernst?
Ja, ich habe zu der Zeit kaum Handball geguckt, sondern habe eigentlich immer nur meins gemacht, und da haben wir noch zusammen Namen auswendig gelernt von der ersten Mannschaft, genau.
Da war, okay, also das war dann der Übergang. Wie alt warst du, als du das erste Mal gespielt hast? Bundesliga 17, oder?
17, ja.
Christian Prokop war Trainer.
Genau.
Das war dann, das müsste dann das Aufstiegsjahr gewesen sein, oder?
Genau.
Saison 2014-15.
Ja.
So, da warst du dann zum ersten Mal mit dabei.
Ja.
Was hast du da für Erinnerungen?
Ich weiß noch, dass ich das erste halbe Jahr ja mehr auf der Bank gesessen habe und dann aber im zweiten Jahr immer mehr gespielt habe. Aufstieg habe ich noch Bindi im Kopf. Das war jetzt irgendein Interview mit Lukas vom MDR, und da haben sie wieder eine Szene gezeigt vom Aufstieg, wie er da mit Mikrofon gesungen hat. Alle in so grünen Aufstiegsshirts mit vielen Uli Streitenberger, der ja jetzt noch in der Geschäftsstelle arbeitet. Genau, also wirklich super Erinnerung. Ja, aber gar nicht mehr so viel Handballer, ich kann mich gar nicht mehr so dran erinnern.
Warst du da schon, also im Aufstiegsjahr, wie groß war da dein Anteil, also Spielanteil?
Ja, in der ersten Hälfte vom Jahr wenig und in der zweiten Hälfte vom Jahr so, ja, 50-60% vom Spiel.
Wer hat noch halb rechts gespielt?
Max Emanuel damals.
Ah ja, genau. Der ist ja auch aus eurer Jugend da
genau
hochgekommen.
Genau. Und Max Emanuel ist danach, glaube ich, weggewechselt. Christoph Steinert kam dann im ersten Erstligajahr dazu. Mhm. Und dann wieder einen Schritt zurück gemacht, und aber immer wieder rangekämpft und ja, Einsatzzeiten am Ende immer wieder pari-pari gewesen. Dann kam Andreas Rojewski, war dann wieder ähnlich, erstmal wieder einen Schritt zurück, wieder an die Einsatzzeiten rangekämpft, und irgendwann war ich dann derjenige, der den ersten Posten hatte.
Ja. Aber zwischendrin hast du ja noch einen kurzen Abstecher nach Dessau gemacht.
Ja, das war, stimmt, das war im ersten Erstliga-Jahr, genau, da, wo dann Christoph Steinert kam und da natürlich, ja, also auf der einen Seite der Verein wollte mich fördern und für mich war es natürlich auch gut, weil ich nicht wusste, wie viel ich jetzt am Ende spielen werde und man muss spielen einfach, um ja, Einsatzzeiten, um sich zu verbessern und am Ende habe ich, glaube ich, 6 Spiele oder so bei Dessau gemacht, 7 Spiele. Oder so.
Das waren nur so wenige. Ja. Also da gab es dieses Zweitspielrecht, genau, in einer Saison.
Und genau, und wenn ich halt Samstag... Haben
vorne mitgespielt, glaube ich, in der zweiten Liga.
Auf jeden Fall immer im Mittelfeld und jetzt die letzten Jahre sind sie echt nochmal nach vorne gekommen. Letztes Jahr im Aufstieg mitgespielt.
Ja. Okay. Und dann, aber danach dann, ich glaube ab 2017 müsste es dann gewesen sein, warst du dann ein fester Bestandteil.
Ja, das war ich sowieso. Ich hab in Dessau wirklich nur ein Training vom Spiel mitgemacht oder so. Ja. Wenn überhaupt. Teilweise war es dann so, dass wir Samstag gespielt haben mit der Bundesliga und dann bin ich Sonntag einfach zum Spiel gefahren von Dessau und habe dann da mitgespielt. Ja.
Kannst du dich noch an die Zeit, an den Moment, an die Phase erinnern, wo du für dich das Gefühl hattest, so, jetzt bin ich richtiger Bundesligaspieler? Jetzt bin ich echt,
ja, da ist also
angekommen?
Ich glaube, das so im zweiten Erstliga-Jahr. Also das erste Erstliga-Jahr war noch so, man war wirklich noch so Schüler, dass man gedacht hat, ich bin hier in der Schule und ich mache das noch als Hobby nebenbei. Aber dann im zweiten Jahr, wo man das begriffen hat oder ein bisschen Revue passieren lassen konnte, länger Zeit hatte, um das zu begreifen, dann gegen wen man überhaupt alles spielt. Ich war ja sowieso noch nicht so derjenige, der dann alle Spieler kannte. Das hat sich dann erst im Laufe der Zeit...
Ja, das habe ich schon kapiert, ja.
Hat sich dann im Laufe der Zeit...
Dass du Spieler nicht so kennst.
Im Laufe der Zeit dann erst entwickelt, bis man dann die ganze Bundesliga kennengelernt hat.
Ich hoffe, du kennst auch deine Mannschaftskollegen alle. Ja,
größtenteils.
Größtenteils, ja. Und diese Zeit, über die wir da gerade sprechen und im Grunde auch die Jahre davor und danach... Da gab es noch einen Menschen, der dich ja über all die Jahre immer im Auge behalten hat. Und auch der hat sich bei uns gemeldet.
Hallo Annette, Markus und Franz. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast. Gerne kann ich ein bisschen was über Franz sagen. Wir haben viel erlebt, eine gemeinsame Zeit zusammen verbracht. Ich glaube, ich habe Franz das erste Mal spielen sehen. Da war er D-Jugendlicher und das war noch in Borna. Ja, wir haben in der Männermannschaft in Leipzig dann zum Beispiel einen Aufstieg zusammen erlebt. Wir waren zusammen beim Final Four. Als Franz A-Jugendlicher war, haben wir zweimal die deutsche Jugendmeisterschaft gewinnen können. Das ist mit Sicherheit auch ein Moment, Momente, die für immer bleiben. Wir hatten auch schlechte Zeiten, die wir zusammen durchlebt haben, sportlich. Und das Gute überwiegt aber eindeutig. Und ich schaue sehr, sehr gerne auf die Zeit zurück. Ich habe selten einen Spieler erlebt und mit dem Spieler zusammengearbeitet, auf den dieses, er geht dorthin, wo es weh tut, besser passt, also Franz, also er hat sich dort nie geschont, um ein Tor zu machen und war auch nach Verletzung immer sofort wieder zu 100% da und ist in eine Lücke gesprungen, wo eigentlich noch gar keine war. Ich glaube auch, dass Franz über seine ganze Karriere eine gewisse Unbekümmertheit ausgezeichnet hat. Also ich erinnere mich noch an eine kleine Anekdote, da hatte Franz ein Zweitspielrecht für Dessau-Roßlau in der zweiten Liga und ich habe ihn dann mal an einem Freitag gefragt, weil er immer die Woche so beides Mal trainiert hat, Donnerstag zum Beispiel in Dessau und Freitag dann bei uns, habe ich ihn gefragt, okay, gegen wen wird am Wochenende gespielt? Und da hat Franz gesagt, ja, so ganz genau weiß er es gar nicht, waren rote Trikots im Video und einen Tag später ist er hingefahren nach Dessau, hat 12 Stück gemacht und dort einfach ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert. Ich glaube, das zeichnet Franz auch ein bisschen aus. Es gibt bestimmt noch die ein oder andere lustige Anekdote aus der Kolonnadenstraße, aber da bin ich auch froh, dass ich die gar nicht kenne. Viel Spaß und ja, euch alles Gute.
Kolonnadenstraße haben wir ja schon abgehakt jetzt.
Ja, erstmal müssen wir, glaube ich, nochmal auflösen, wer das war. André Haber natürlich, ja. Genau. Also der war ja dein Juniorentrainer.
Ja.
Und später dann war er Co-Trainer bei der ersten Mannschaft, ist dann auch Cheftrainer geworden. waren ja ein paar gute Sachen wieder mit dabei. Also wir arbeiten so langsam deine Charakterzüge raus und die Sachen wiederholen sich. Ja? Also so Gegner und so und zum Teil auch Mannschaftskollegen kennst du nicht. Ja? Gegen wen habt ihr gespielt? Keine Ahnung, hatten rote Trikots. Ja. Das scheint dich ja alles nicht so zu interessieren dann am Ende des Tages, sondern die Murmel muss ins Tor. Oder? Was ist die Essenz für dich?
Also als Christian dann mein Trainer war, der hat gesagt, Franz, wenn du auf dem Spielfeld bist, dann will ich das, dass du wirfst. Und wenn ich nicht mehr will, dass du wirfst, nehme ich dich runter.
So, und, das ist eine sehr klare
ja, genau. Und, Ansage. Das habe ich mir versucht, so lange wie möglich zu behalten. So kann man nicht immer spielen und das ist auch nicht gesund, immer so zu spielen. Das war dann in der jungen Phase, wo ich dann aber auch wirklich, also da lief es einfach. Und dann ging es weiter, man ist jung, man unbekümmert und dann hat das genauso geklappt. Jetzt ist es nicht mehr ganz so.
Die Unbekümmertheit?
Ja, also was heißt unbekümmert? Ich bin, denke ich, schon einer der unbekümmertsten auf dem Spielfeld bei uns, aber nicht mehr ganz so wie früher. So würde ich es sagen.
Ja. Aber hast du dir diese Unbekümmertheit, erstmal, woher kommt die eigentlich? Weißt du das? Hast du eine Idee?
Überhaupt nicht, ne?
Die ist dir einfach gegeben.
Ich habe mit 15 aufs Internat gekommen und dann hat man gemerkt, ja, okay, es geht auch ohne Eltern. Okay, man kriegt das irgendwie hin. Die waren natürlich immer da und die haben einen immer unterstützt. Aber in den jungen Altern merkt man das noch nicht ganz so. Mhm. Und das ist eigentlich das Beste, was es gibt. Hilfe ist immer da, wenn man sie braucht. Oder manchmal merkt man gar nicht, dass man vielleicht, dass man einem geholfen wird. Und so war das weiter mit allen Mannschaftskollegen, ne, die mich dann auch machen lassen haben. Ich weiß noch, dass Niklas Pitschkowski, damals Nationalspieler 2016, mit Europameister geworden, im Training sicherlich ein, zwei Mal gedacht hat, also wenn ich den Ball nach rechts spiele, kommt er nicht mehr zurück, oder ein, zwei Mal hat er gesagt, jetzt hör mal auf, zur Mitte zu kommen, geh mal halt breit, spiel mal nicht nur für dich, so. Aber alle hatten immer sehr viel Geduld, haben mir gezeigt, was man tun kann, aber man hat das alles selber gar nicht so richtig mitbekommen, dass das eigentlich die weitere Hand ist, die einen nach oben drückt und ja, die einen so unbekümmert sein lässt.
Du hast quasi dieses Backing mitbekommen von zu Hause, ja, dass man ist abgesichert, man hat die wichtigsten Leute im Rücken, wenn es sein muss, genau. Aber hast eben dann durch deinen Weg auch früh gelernt, ich komme auch alleine ganz gut klar.
Genau.
Cool, so. Ja, coole Kombi.
Und ja, einfach auch so die Geschichten mit Abitur, mit Jonas, wie er das erzählt hat. Wir haben es alles irgendwie immer geschafft. Und das gibt einem natürlich immer weiter Selbstvertrauen, dass manchmal ist es zu viel, dann braucht man auch mal wieder einen auf dem Dates, würde man hier in Sachsen sagen. Ich weiß nicht, ob man das...
Bist du so einer, der das ab und zu mal gebraucht hat, hä?
Ja, also gab es auch auf jeden Fall. Und das hat sich dann auch schnell wieder, das war jetzt einer zu viel. Und dann...
Das kannst du dann auch
wieder
annehmen.
Wieder in die Spur, auf jeden Fall, ja.
Er hat gesagt, André Haber, das war das Erste, was er gesagt hat, also das drückte quasi aus ihm raus, dass du einer bist, der immer dahin geht, wo es weh tut. Tut es dir dann nicht so weh oder ist dir das wurscht? Oder hast du isländische Wurzeln? Oder?
Weiß ich nicht, also... Eigentlich nicht.
Aber du weißt, worauf du hinaus willst.
Ich weiß, worauf du hinaus willst. Keine Ahnung. Ich habe natürlich auch Schmerzen und jetzt heute Morgen das Aufstehen nach dem Spiel gestern ist auch nicht ohne Schmerzen so. Aber auf dem Spielfeld ist das eigentlich immer alles vergessen. Und ja,
du hast ja offenbar dann keine Angst.
Wenn es die 2-Minuten-Strafe für den Gegner gibt, dann befriedigt einen das schon so, dass man da wieder hingehen kann.
Aber du hast keine Angst davor?
Nö überhaupt
Angst
nicht.
Angst vor Schmerzen, Angst Nö. Vor Verletzungen?
Also jetzt durch die 2 Verletzungen habe ich mit vielen auch gesprochen, die schon so Verletzungen hatten und die haben auch alle gesagt, ich verstehe nicht, wie du das so ohne Bedenken einfach wieder, dass das einfach alles wieder so geht. Und ich muss sagen, ich habe damit nicht so Probleme, aber weil ich auch, also ich habe halt, ich merke halt, dass die Verletzung mich nicht mehr behindert und dann ist die für mich auch wieder vergessen, quasi.
Aber dir ist schon bewusst, dass das eine außerordentliche Fähigkeit ist, ja? Weil das, genau wie du sagst, das gelingt eben vielen
nicht,
und nicht so einfach. Und deine Verletzungshistorie, die ist ja leider sehr, sehr lang. Hast du noch im Kopf? Also die schweren Verletzungen alle?
Ja, und
also was war das alles? Das war also zweimal Kreuzbandriss, glaube
genau,
ich, im Knie.
Genau, ja. Und ja, also das hat mich dann halt die letzten 2-3 Jahre in Flensburg sehr geprägt, die zwei Kreuzbandrisse. Und vorher war es ein Hüftimpingement, wo ich mal 3-4 Monate raus war. Aber also ich meine, das sind nur 3 OPs, aber es sind halt
aber,
auch 3.
Aber das sind ja gröbere Sachen.
Ja. Und man, durch Verletzungen wird man professioneller, weil man merkt, so ein Arm in der Wodkaria nach einem Spiel ist dann im Knie den nächsten Tag auf jeden Fall bemerkbar. Dass man das dann nicht mehr vor einem Training machen kann, ist dann auch klar. Das sind einfach auch Sachen, die Verletzungen, wenn ich einfach nur mir Simon Ernst angucke, der 3-mal ein Kreuzband am selben Knie hatte, was der alles noch extra trainiert, was der alles abreißt, damit das alles stabil ist.
Den du hier in der Mannschaft jetzt hast und
genau.
Der auch ein
und, das,
Vorbild ist.
Genau. Und man hat in ein paar Jahren Bundesliga, die man jetzt gespielt hat, doch einige größere Verletzungen mitbekommen und bekommt dann auch von anderen vorgespielt, wie professionell sein geht. Wenn man dann sich selber verletzt und dann am selben Knie nochmal, dann denkt man natürlich doch drüber nach, also willst du das noch weitermachen, was du hier eigentlich dein ganzes Leben lang gemacht hast und dir aufgebaut hast? Wenn ja, dann aber jetzt Arsch hoch und ab in den Kraftraum und auf die Laufbahn.
Aber wenn du es gerade selber ansprichst, gab es den Moment, wo du dich jetzt zum Beispiel nach dem zweiten Kreuzbandriss, wo du dachtest, kein Bock mehr auf den Scheiß?
Also nachdem er so 9 Monate Reha gemacht hat und 5 Spiele gemacht hat und danach wieder 9 Monate vor sich hat, da sagen wir der echt, also...
Er hat gerade den Mittelfinger gezeigt.
Also
ja.
Jetzt lasst mich in Ruhe. So. Aber dann braucht man so 2-3 Tage. Die hat man meistens auch Zeit bis zur OP. Und danach hat man aber ja als Sportler immer von Ziel zu Ziel gelebt. Und dann muss man sich einfach ein neues Ziel setzen.
Also es gab nicht wirklich dauerhaft Gedanken ans Aufhören.
Nee, überhaupt nicht.
Aber klar, es zieht einen erstmal brutal runter.
Auf jeden Fall.
Aber nochmal zu dieser Fähigkeit, weil also ich will jetzt da keine anderen Namen nennen, aber mir fallen auch aktuell Beispiele ein, ja, gerade aus der Handball-Bundesliga, wo Leute auch zum wiederholten Mal eine schwere Verletzung hatten und danach eben nicht, was ja auch total menschlich ist erstmal, das ist ja ein Trauma, so eine Verletzung, ja, sich nicht frei bewegen können auf dem Handballfeld und nachdenken und Angst haben davor, sich natürlich wieder zu verletzen, ja, und gehemmt spielen und das natürlich auch sichtbar ist und das einen total handicapt, das hattest du gar nicht.
Nee, wirklich, es gibt es in meinem Kopf nicht. Aber was ich weiß leider nicht mehr, welcher Trainer das gesagt hat. Wenn man im Training oder im Spiel, wenn man im Spiel mit 10 Toren hinten ist und es sind noch 5 Minuten zu spielen, eigentlich geht es um nichts mehr. Oder andersrum, du bist 10 Tore vorne und es geht um nichts mehr. Und du machst 5% weniger, 10% weniger, dann ist das immer genau die Körperspannung, die da fehlt, die dich dann so eine Verletzung kostet. Genauso ist es im Training. Und das habe ich mir versucht, eigentlich immer zu sagen, wenn du Angst hast, bist du nicht bei 100% und dann passiert genau die nächste Verletzung. Also geh voll rein, dann bist du voll unter Adrenalin, dann hast du jede Körperspannung, die du brauchst und dann fangen die Muskeln, die du die ganze Zeit trainierst, dafür 9 Monate, dann fangen die das auch ab, falls es nochmal...
Also rational betrachtet ist das natürlich genau die richtige Herangehensweise, aber das muss man ja erstmal emotional umsetzen können.
Ja.
Und das fällt dir leicht.
Ja, so habe ich es immer gemacht, auf jeden Fall, ja.
Bist du auch sonst relativ angstfrei?
Ja, also wenn man dann auf einmal den ersten Schrei seiner Tochter hört, dann hat man doch, denkt man doch nochmal anders über das Leben nach und hat dann doch hier und da mal Gedanken, was ist, wenn das passiert, was ist, wenn das passiert. Aber ich glaube, im Gegensatz zu anderen Menschen habe ich das auch weniger als die.
Okay, da kommen wir gleich noch drauf, natürlich, auf deine relativ frische Vaterschaft. Und ganz kurz zu den Verletzungen, weil sie natürlich deine Karriere beeinträchtigt haben. Du hast im Grunde mehrere Jahre, warst du raus mit diesen schweren Verletzungen. Wie guckst du da drauf? Bist du fein damit? Oder bist du
ja, also
traurig, wütend?
Man fragt sich natürlich immer, wo hätte es hingehen können, wenn die nicht gewesen wären? Wie hätte man sich entwickelt? Hätte ich Flensburg so weit helfen können, dass wir vielleicht in dem ersten Jahr, wo wir ganz, ganz knapp am letzten Spieltag nicht Meister geworden sind, hätte ich da vielleicht irgendwie helfen können, dann wären wir vielleicht Meister geworden. Was auch immer, wo hätte es persönlich für mich danach vielleicht noch hingehen können, weiß man natürlich alles nicht, aber das immer wieder bei dem Punkt, hätte, wäre, wenn. Macht keinen Sinn, darüber nachzudenken. Ich denke, dass alles hat irgendwie seinen Sinn und die haben mich auch jetzt dazu gebracht, hier in einem Podcast zu sitzen, wo andere Menschen sich dafür interessieren, zu hören, was ich zu sagen habe.
Ja.
Und mich persönlich hat das alles auch weiterentwickelt. Natürlich will man nicht zweimal die Verletzung haben oder dreimal. Einmal hätte auch gereicht. Aber es hat einen trotzdem weiterentwickelt.
Ja, also das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehört von dir, von den lieben Leuten, die sich gemeldet haben mit den Sprachnachrichten, dass diese Unbekümmertheit, oder man könnte auch sagen, sich eben nicht so eine Platte über alles zu machen, das ist natürlich wahnsinnig hilfreich in dem Kontext. Ja?
Auf jeden Fall, ja.
Und du hast gerade von Weiterentwicklung gesprochen. Was hast du für eine Weiterentwicklung machen können durch die Verletzungserfahrung? Was hat es dir da auch gegeben letztendlich im Nachhinein?
Ja, auf der einen Seite bewusster mit Trainingseinheiten umzugehen. Manchmal passiert es halt einfach. Es ist halt wie jeder Alltag. Jedem passiert das. Jeder, der ins Büro geht, der... Heutzutage ist es TikTok, Instagram, keine Ahnung. Der erwischt sich selber, wie er auf einmal, bevor er anfängt, erstmal 10 Minuten am Handy rumhängt. So ist es manchmal auch im Training. Du machst dich warm. Es ist alles irgendwann derselbe Rhythmus. Man kann nicht immer was Neues im Training auch bieten. Und man braucht auch irgendwo seine Abläufe. Aber man muss sich einfach immer wieder bewusst werden. Mach dich ordentlich warm. Das zum Beispiel ist eine Sache.
Professionalität.
Auf jeden Fall. Wo ich mir ganz oft denke, oh, heute ist echt schwer. Gestern Krafttraining schwer, wieder ein bisschen übertrieben, weil man doch wieder sehr motiviert war, weil man weiß, okay, alle Muskeln müssen funktionieren, damit auch nichts passiert. Aber das merkst du natürlich am nächsten Tag im Training. Und dann hat man Runa, der dann ordentlich uns auch scheucht.
Runa Sigtryggsson,
genau,
euer aktueller Trainer.
Das merkt man dann auf jeden Fall und da muss man sich ordentlich warm machen. Da bin ich auch Runa sehr dankbar, dass wir immer Fußball spielen zur Aufwärmung, weil das macht einen nochmal richtig warm. Da ist die Motivation auf jeden Fall immer wieder am hohen Level und das spiegelt sich dann auch weiter in der Trainingseinheit. Wieder.
Ah, ist bei allen Handballern, bei fast allen Handballern sehr, sehr, bist ein guter Kicker, sehr beliebt, die Fußballerei logischerweise.
Also es ist sehr beliebt, ich würde sagen, ich bin im guten Durchschnitt.
Was auch immer das heißt, auf Leipzig bezogen.
Ja, also jung ist, ja, also 90% aller Spiele, jung gegen alt natürlich, verliert jung. Und ich bin gerade Springer zwischen jung und alt, je nachdem.
Manchmal also alt ist besser beim
Kicken. Ja, muss man.
So, dann wird es Zeit, dass du zu den Alten kommst.
Ja, ich bin, wie gesagt, Springer.
Du bist Springer. Du bist mittendrin. So.
Genau.
Also, nochmal ganz hier. Leipzig 2017 bis 2020. Stammspieler, Bundesliga, Anfang 20, junger Kerl auf einer Position, wo es eh nicht so wahnsinnig viele üblicherweise gibt. Rechter Rückraum, Linkshänder. erste Berufung in die Nationalmannschaft, Riesentalent und dann kommt Flensburg um die Ecke. Wie ist das gelaufen?
Ja, also richtig cool natürlich, dass man dann so eine Chance bekommt und man denkt dann schon so drüber nach, hier ist alles cool, Familie ist hier, aber da kam dann ganz schnell von meiner Mama, Franz, du musst einmal raus aus dem behüteten Käfig, um irgendwie auch selber zu wissen, wo man steht.
Ah, okay, also deine Eltern haben das unterstützt?
Teilweise, ja.
Der andere Teil nicht so, oder wie?
Also ich kann mich, also nicht, dass sie es nicht unterstützt haben, aber von meiner Mama kam aktiv auch die Aussage, so, du musst auch einfach mal raus. Und das kann ich auch jedem empfehlen, der das vielleicht hört und irgendwann mal selber erfahren wird, einmal aus der Komfortzone raus, in was Neues, gibt nochmal eine ganz andere Motivation, einen ganz anderen Einblick in eine Welt. Man beschwert sich im Alltag über Dinge und merkt, okay, in einem Champions-League-Verein läuft das vielleicht noch schlechter. Oder
was meinst du zum Beispiel?
Nee, ach, gar keine konkreten Dinge, die ich jetzt ansprechen will, sondern es ist einfach nur allgemein. Über das, was man sich manchmal im Alltag beschwert, ist manchmal noch schlechter in anderen Dingen, wo man eigentlich sagen könnte, das, was du hier hast, ist
echt cool.
Echt cool. Aber auf der anderen Seite auch dann zu wissen, okay, so könnte man das auch besser machen, weil ist nie dasselbe, sondern manches ist schlechter, manches ist besser. Das ist einfach ganz normal. Und so sammelt man einfach Erfahrung für sich selber, weiß wieder mehr Dinge für sich selber einzuschätzen. Was tut mir gut? Dinge habe ich früher nie probiert, aber dort musste ich sie machen, aber habe gemerkt, oh, tut ja gut. Also kann man die mitnehmen für die nächste Zukunft, weil es wird nie oder bei den wenigsten immer ein Verein bleiben.
Flensburg war damals ja schon immer seit Jahrzehnten, aber in dem Moment auch absolut on top in Deutschland. Holger Glandorf hat noch gespielt. Du solltest dann quasi sein Nachfolger werden. War für dich, als Flensburg sich gemeldet hat, sofort klar, hey, das muss ich machen?
Also der Kontakt kam schon 1,5 Jahre vorher zustande und auf jeden Fall richtig cool. Und man ist jung, man sucht natürlich dann irgendwo Rat auf der einen Seite bei seinen Eltern oder auch mit einem Spielerberater. Aber im Endeffekt war eigentlich ganz klar, dass man das dann auf jeden Fall machen muss, wenn man so eine Chance bekommt.
Und dann bist du dahin gewechselt. Und also wie gesagt, 2020 bis 2023, 3 Jahre. Wie viel davon konntest du verletzungsbedingt nicht Handball spielen? Kannst du das zusammenrechnen?
Ja, also erste Kreuzbandriss waren 8-9 Monate. Und
der war ja direkt dann.
Ja, also wann fängt die Saison immer an? Ende August?
Ende August, Anfang September.
Genau. Ich glaube, das war November.
Also recht früh.
Ja, 3-4 Monate sind dann aber auch schon, sage ich mal, viel, auch in Flensburg mit Champions League Spielen, Bundesliga Spielen. Dann 9 Monate verletzt. Dann, glaube ich, in der nächsten Saison dann wieder angefangen. Und ich weiß nicht, ob es 5 Spiele waren oder so. Und dann im Pokalspiel in Erlangen nochmal dasselbe Kreuzband angerissen. Viel beraten, geschaut, ob man das ohne OP machen kann. So haben wir das auch probiert. Hat aber leider nicht so funktioniert, wie es klappen sollte. Dann kam nochmal die OP und dann waren es nochmal so 3-4 Monate. Aber dazwischen ist halt noch eine Zeit gewesen, wo es mal ging, mal nicht ging. Das Knie ist immer wieder dick geworden.
Ich erinnere mich.
Wo dann auch nochmal 2-3 Monate rumgegangen sind, bis die Entscheidung getroffen wurde, okay, so geht's nicht. Und dann ist eigentlich auch die Saison dann fast vorbei gewesen.
Also im Grunde war es ja nur die dritte und letzte Saison, wo du relativ konstant dann bei der Mannschaft warst. Und ich meine, weißt du, diese 2 Jahre davor, die sind ja nicht einfach dann weg, sondern man sagt ja immer, oder ich habe das zumindest schon oft gehört, häufig ist es so, dass man genauso lange braucht, wie eine Verletzung gedauert hat, um wieder auf sein altes Level zu kommen, dann kann man sich in etwa vorstellen, ja, wo du dann auch gestanden hast nach diesen beiden Kreuzbandrissen und schweren Verletzungen, wo du ewig lange, ja, fast die 2 Jahre raus warst. Ja.
Und das eine ist ja, wieder auf sein Level zu kommen, was man vorher war, aber die anderen entwickeln sich ja weiter, die nicht verletzt sind. So, also da fehlt einem dann noch, also du brauchst ja 9 Monate, um dann wieder auf dem Level zu sein, wo du vorher warst, aber die anderen sind halt schon wieder einen Schritt weiter, weil die haben wieder 9 Monate mehr Erfahrung vom Handball und natürlich auch mehr Vertrauen vom Trainer gewonnen, weil sie mehr zeigen konnten. Ja, ist echt eine schwierige Situation gewesen.
Na, irgendwo auch schade, oder?
Klar. Wie vorhin schon gesagt, man hat natürlich ab und zu den Gedanken, was wäre, wenn, was wäre gewesen. Aber jetzt sind andere Dinge wichtiger als was wäre, wenn.
Ja, denn du hast ja aus Flensburg ja auch noch was nicht ganz Unwesentliches hierher nach Leipzig mitgebracht. Ja?
Richtig.
Du hast deine Verlobte.
Genau.
Ist Flensburgerin?
Ist Flensburgerin.
Also die hast du in Flensburg kennengelernt?
Genau.
Ah, dann hat sich ja das Abenteuer Flensburg so oder so.
Genau, also
sehr gelohnt.
Das ist noch ein Grund mehr, um die Zeit eigentlich gar nicht missen zu wollen, auf jeden Fall.
Okay. Und wie wichtig war sie ja auch in diesen schwierigen Phasen und Momenten?
Ja, man kommt in eine neue Stadt, man ist da eigentlich relativ alleine. Man hat eigentlich nur die Mannschaft und mit der Mannschaft ist man 24/7 eigentlich unterwegs. Also ist man eigentlich auch froh, wenn man die mal nicht sehen kann. Ist jetzt auch nicht die ganzen Jahre da in Flensburg gewesen, sondern es war dann eher zum Schluss. Das hat dann einfach auch geholfen, mal weg vom Handball zu kommen, was anderes zu haben. Das hat mich hier in Leipzig eigentlich immer stark gemacht, dass man halt viele Freunde hatte, die nicht Freunde sind des Handballs wegen, sondern von klein auf Jugendfreunde, wo man weiß, die haben eigentlich auch nicht so viel Ahnung vom Handball. Und wenn man mit denen unterwegs ist, dann gibt es einfach komplett andere Themen, die mal den Kopf freiwischen. Und das hat mir dann auf jeden Fall in der letzten Zeit sehr geholfen.
War es für Sie schwierig, von Flensburg mit nach Leipzig zu kommen?
Ich glaube schon, ja. Also sie hat früher in Dänemark studiert und war natürlich auch schon mal weg von zu Hause. Aber so richtig jetzt wegwohnen und wahrscheinlich auch für eine längere Zeit, ist das natürlich immer ein schwieriger Schritt.
Und wie gefällt es dir jetzt mittlerweile hier in Leipzig?
Also super, also wir waren ja auch dann in der Zeit öfters mal hier zusammen in Leipzig und hat die Stadt schon mal kennengelernt und sie ist sehr positiv überrascht gewesen von der Stadt und hat gemerkt, dass ich nicht nur gelogen habe, dass Leipzig super, super schön ist und das Umland.
Du musstest es natürlich auch gut verkaufen.
Klar, man muss es immer ein bisschen schmackhaft machen. Ja,
also ein bisschen Überredungskünste hat es schon gebraucht.
Ja, also ich habe vorher auch gesagt, es macht keinen Sinn mit uns, wenn wir jetzt zusammenkommen und ich dann aber ja hier weggehen muss, weil ich
sportliche Situation. Das genau. Ist ja als Profisportler kann sowas genau. Immer passieren.
Und das muss man einfach klar kommunizieren und das habe ich auch direkt von Anfang an so gemacht und deswegen ist es natürlich dann, wenn der Schritt kommt, kein einfacher Schritt. Aber es war zumindest schon vorher abgeklärt, falls es passiert, dann.
Ja. Aber du hast rechtzeitig vorgearbeitet.
Ja, das habe ich.
Sehr clever. Du, und jetzt seid ihr mittlerweile Eltern, ist ja echt ein Ding. Hast ja vorhin schon erzählt. Gut 2 Wochen, Töchterchen.
Genau.
Was ist da passiert bei dir? Immer, wir reden jetzt von Vater zu Vater, deswegen.
Ja, also. Es ist wirklich so, wenn der erste Schrei vom Kind kommt, dann öffnet sich auf einmal so, boah, was, eine ganz andere Welt. Auf einmal sind Gedanken da, die man vorher noch nicht hatte. Ist super schön, aber auch.
Weißt du, ich weiß komplett, was du meinst. Und es ist wirklich so, und es ist nicht einfach nur schlau dahergeredet, man kann es nicht wissen, bevor man es genau. nicht selbst erlebt hat.
Ja.
Das ist einfach eine Erfahrung.
Man guckt ja 9 Monate lang dem Bauch zu, wie er immer größer wird.
Und es ist irgendwie noch so ein bisschen, naja, okay, man weiß es rational. Ja,
genau. Da bewegt sich auch was drin und man kann dann mit dem Bauch sprechen und der Bauch reagiert auch, aber es ist halt immer noch der Bauch und nicht das Kind. So. Und das ist super schön, wenn man dann das erste Mal das Kind, das schreiende Kind auf dem Arm hat und beruhigen kann und man merkt, hey, das reagiert ja darauf, dass ich, also irgendwie irgendwas mache ich ja auch richtig und das ist ein super schönes Gefühl als Papa.
Und die Gedanken, die du gerade schon angesprochen hast, die man sich da macht, diese neuen Gedanken, welche sind es?
Ja, wie kommt dann erziehungsmäßig, wie komme ich damit zurecht, wenn dann so ein kleines Mädchen mich anguckt mit Augen und nach Schokolade fragt, noch eine Stunde länger aufbleiben will, wie man ja gewisse Charaktereigenschaften, die ich gerne weitergeben möchte, auch dem Kind so beibringen kann. Solche Gedanken sind das, wo man hofft, dass man nicht irgend so ein Schnöselkind erzieht.
Na gut, hast auf jeden Fall schon mal einen grundsätzlichen Plan. Wobei, also das mit der Schokolade, das wird noch ein bisschen dauern.
Ja.
Das wird kommen, aber es wird noch ein bisschen dauern. Du wirst dich erst noch mit ganz anderen Sachen befassen müssen.
Auf jeden Fall, ja.
Bist du voll mit eingebunden? Also
ja.
Weißt du, wickeln und...
Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch, also ich kann dann nicht nur zu Hause rumsitzen, da habe ich ein richtig schlechtes Gewissen. Erstmal Kira gegenüber.
Ja, deiner Frau.
Genau, weil sie ja dann einfach in den ersten Wochen, Monaten einfach schon die meiste Arbeit macht, aber so dort, wo ich kann, versuche ich einfach da zu sein. Erstens für sie und zweitens will ich natürlich auch Zeit mit meiner Tochter verbringen. In den ersten Wochen ist da halt wirklich mehr Schlafen als alles andere. Deswegen die Zeit, wo man das Kind wickelt, da ist das Kind meistens noch wach. Da hat man wenigstens ein bisschen Interaktion mit seinem Kind.
Also du willst ein Papa sein, der nicht nur irgendwie zuguckt und die Mama alles machen lässt, sondern du willst mit anpacken.
Na klar.
Ja,
das macht doch, so ja, macht aber, doch ja. sonst braucht man ja kein Papa werden.
So, oder? Sehr gut. Sehr gut.
Ja.
Sehr gut. So muss es sein. Lass uns nochmal ganz kurz sportlich werden, jetzt, wo wir langsam aufs Ende zukommen hier in diesem zweiten Teil. Dein Wechsel von Flensburg zurück nach Leipzig, wir haben ganz am Anfang schon kurz drüber gesprochen, als du erzählt hast, da musste natürlich ja, für alle Beteiligten alles passen. War ja so, du hattest eigentlich einen Vertrag noch bis zum Ende dieser Saison, also bis 2024.
Genau.
Aber wie ist das dann entstanden? Wie war die Gemengelage? Wer war da initiativ, dass das dann ins Rollen kam? Kam das hattest du schon den Gedanken, hey, muss ich vielleicht doch was anderes machen? Ich komme hier nicht so zum Zug, wie ich mir das wünsche? Oder sind die Leipziger auf dich zugekommen? Wie entstand das?
Das war, als Kai Smits dann verpflichtet wurde von Flensburg und feststand, dass wir dann diese Saison dann eigentlich zu dritt auf einer Position wären das einfach für drei Leute keinen Sinn macht. Und ich habe zu der Zeit die Rolle des Dritten gehabt und habe ich gesagt, für mich macht es keinen Sinn, für Flensburg, für euch macht es keinen Sinn. Ich sitze hier auf der Bank und bin eigentlich nur teuer für euch, für keine Leistung. Deswegen lasst uns doch da was finden. Und
ging die Initiative von dir aus? Oder haben die Flensburger dir schon ein Signal gegeben?
Hey. Es gab am Anfang der Saison schon Gespräche von Mike Marulla und mir, wo er gesagt hat, pass auf, wir wissen, dass es schwierig ist und wenn irgendwas kommt, werden wir euch nicht im Weg stehen und wir finden eine Lösung, wenn irgendwas kommt, weil wir natürlich auch verstehen, drei auf einer Position ist einfach zu viel.
Das war quasi vor der Saison, genau. 22, 23.
Genau.
Vor der letzten Saison.
Ja. Und okay, zur Kenntnis genommen und haben natürlich erstmal darauf fokussiert, um seinen Platz zu kämpfen. Aber ja, am Ende haben Einarsson und ich beide nicht viel Spielzeiten bekommen. Und ich habe dann für mich gesagt, ich will hier nicht auf der Stelle treten. Und dann habe ich gesagt, ich würde das Angebot gerne wahrnehmen von dir. Wenn ihr mir nicht im Weg stehen wollt, dann würde ich mich gerne umgucken, dass ich ja, entweder im Januar oder dann im Sommer hier die Segel streichen kann. Und ja, dann ging im Januar schon vieles hin und her und dann kam auf einmal Flensburg auf mich zu und meinte, Vechtbrem hatte angefragt, würdest du das
Wann war
auch?
das?
Im Dezember irgendwann, glaube ich.
Okay.
Und
Vesprem, Wahnsinn.
okay, auf einmal, ja, noch gar nicht über Ausland drüber nachgedacht. Ich, gib mir mal einen Tag oder so. Und dann, klar, dann Vechtbrem mit Flensburg überhaupt nicht einig geworden. Okay, dann doch
Du
nicht.
hättest es aber gemacht. Du hättest dir vorstellen
Ich
können.
glaube, ich hätte am Ende das auf jeden Fall gemacht. Also, wer hätte die Chance dann nicht ergriffen, dann?
Aber wär das nur für diese eine Saison
Das wäre dann
gewesen,
nur für
oder?
ein halbes Jahr gewesen, genau.
Okay, also einfach ein
Ja,
Abenteuer quasi.
genau. Und das, also, das macht es natürlich noch schwerer, weil ich habe dann ja noch 1,5 Jahre Vertrag, würde dann aber nur ein halbes Jahr Vertrag bekommen. Wie Ablöse, wie regelt man das? Hat halt einfach überhaupt nicht funktioniert. M
Okay.
mit halbem Jahr Ausland auch wieder unfassbar schwierig mit Einkommen versteuern, weil wenn man weniger als 180 Tage im Ausland, also Geld bekommt, muss man das in Deutschland nochmal versteuern und man muss es aber auch im Ausland versteuern.
Na, okay.
Also gab auch einfach viele Schwierigkeiten.
Bürokratische
Genau.
Hürden.
Okay, dann. Das hat sich aber auch über 3, 4 Wochen hingezogen. Dann habe ich mit Christian Prokop telefoniert, mit Hannover im Januar. Dann wäre ich fast in Hannover gewesen. Da habe ich mit Christian Prokop telefoniert und er meinte, Franz, wir fahren in 2 Tagen ins Trainingslager in der Wintervorbereitung. Da hätte ich dich gern dabei. Und dann, ja, Christian, gerne, aber lass erstmal die Vereine miteinander sprechen. Ich habe da gerade 4 Wochen lang rumgehangen und dachte, ich gehe nach Westbrem so.
So, dann war Hannover plötzlich das Thema. Hättest du dir auch vorstellen
Hätte ich
können?
mir genauso vorstellen können.
Das wäre aber dann eine dauerhafte Lösung.
Wäre auch erstmal nur für ein halbes Jahr, aber mit Option für mein anderes Jahr, was ich quasi noch Vertrag gehabt
Okay.
hätte. Und ist auch nicht zustande gekommen. Dann habe ich.
Was nicht an dir lag, offensichtlich.
Nee, es lag nicht an mir. Dann habe ich irgendwann eine Deadline gesetzt, habe gesagt, pass auf, dann im Januar kam dann auch die Info, dass ich Papa wäre.
Das musst du dann natürlich auch mit einbeziehen
Genau,
in die
und
Entscheidung.
so, dann war kurzzeitig, ja, okay, und dann habe ich die Deadline gesetzt, pass auf, bis Mittwoch, ich weiß nicht mehr das Datum, war dann schon im Januar kurz vor der Transfer-Deadline, 1 oder 2 Wochen vor der
Das ist, glaube ich,
Transfer-Deadline.
Transfer-Deadline ist, glaube ich, immer Mitte Februar, 15.
Genau, aber
Februar.
es war noch Januar, kurz vor Februar,
Ja.
wie gesagt, bis Mittwoch. Und wenn bis dahin nicht ist, bleibe ich bis Sommer. Und Mittwoch war, nichts passiert. Und ich glaube, dann kriege ich von meinem Spielerberater am Freitag die Nachricht, ja, Magdeburg hat jetzt angefragt, würdest du? Und da habe ich gesagt, nee, lasst mich jetzt alle in Ruhe. Ich habe keinen Bock mehr.
Das ist ja ganz spannend. Magdeburg.
Ja.
Das war dann die Situation, als sich Oma Ingi Magnusson
Genau.
verletzt hatte. Sie haben ja dann Lipowina dazu geholt.
Genau.
Okay, sie haben bei dir angefragt. Und das war dann für dich, aber das war, weil es zu viel war oder weil Magdeburg für dich grundsätzlich nicht in Frage gekommen wäre?
Nee, also klar, hätte ich das auch gemacht, aber ich habe halt vorher schon 2 Monate lang nur in der Luft gehangen. Frau schwanger, von zu Hause weg, ein halbes Jahr, jetzt nochmal irgendwo anders hin, danach nochmal irgendwo anders hin.
So, das wäre halt auch wieder nur eine Zwischenlösung
Genau.
gewesen beim
Genau.
SCM.
Weil Oma Ingi Magnusson wäre dann wieder fit gewesen nach dem Jahr. So, und dann wären wir auch wieder zu dritt
Da war
gewesen.
Lagergren schon verpflichtet als
Genau.
Mietz-Nachfolger. Ah, okay.
Genau. Und deswegen ist es dann einfach so viel gewesen. Und dann habe ich gesagt, Mittwoch war Deadline und jetzt ist es auch gut. Und im Nachhinein kann er natürlich sagen, scheiße, wärst du Champions League-Sieger.
Aber, aber kann man sagen.
Ja, aber am Ende, wie viel hätte man da gespielt? Lipo Wina hat auch nicht viel gespielt. Hätte ich da mehr gespielt, weiß ich auch nicht. Wäre ich da zufriedener gewesen? Keine Ahnung.
Ja, hypothetisch.
Ja.
Woher soll man es wissen?
So, und so war es im Sommer jetzt. Es gab auch kurz Gespräche mit Leipzig, aber das hat sich eigentlich, ja, relativ schnell so.
Also für den Winter quasi, genau, für den Winterwechsel schon.
Hat sich aber relativ schnell so kristallisiert.
Dass du, aber es ist ja eine ganz, ganz nette Liste, die da alle bei dir angefragt haben. Ja, Westbrem, Magdeburg, Hannover, Leipzig.
Ja, wenn auf einmal ein Linkshänder frei wird, ist natürlich klar.
Ja gut, aber er muss ja auch ein bisschen was können, der Linkshänder.
Ja, hilft manchmal natürlich auch, wenn man einfach gerade bei Flensburg Hanne Witt in der Vertrag ist.
Mach dich nicht kleiner, als du bist. Ja. Okay, und dann, wie ging es dann weiter? Weil Leipzig kam ja dann offensichtlich nochmal um die Ecke.
Genau, und dann haben wir gesagt, okay, wenn alle irgendwo sagen, das können wir machen, alle irgendwo ein bisschen zurückstecken, kriegen wir das hin. Ja, so haben wir das jetzt auch hinbekommen. Und da bin ich sehr dankbar. So war es ein klarer Cut in der Sommervorbereitung. Ich hatte Zeit für Umzug. Ich musste nicht irgendein Unternehmen beauftragen und meine schwangere Frau muss zu Hause alles einräumen und ich bin schon irgendwo anders. So war es klar. Und so ist alles glatt über die Bühne gelaufen.
Welche Rolle hat das Thema, dass du eben Vater werden würdest, dass du das schon gewusst hast, im September direkt zum Saisonbeginn? Welche Rolle hat das gespielt für die Entscheidung, zurück nach Leipzig zu kommen?
Das hat eigentlich nicht mit Leipzig zu tun. Also
das war nicht ausschlaggebend.
Nee, also das Kind, glaube ich, hätten wir auch überall anders bekommen, aber es hätte halt nicht für ein halbes Jahr da und dann noch während der 7., 8. Schwangerschaftsmonat da nochmal einen Umzug zu machen. Ja. Das war dann so schon auch im Juni viel für Kira. So, deswegen, so wie es jetzt gelaufen ist, bin ich absolut zufrieden. Sicherlich wäre das im, ja, nicht sicherlich wäre irgendwie was, sondern so war es gut.
Na, ich meinte das jetzt nur darauf bezogen. Ich meine, man kann ja auch, was ich total nachvollziehen könnte, sagen, hey, da habe ich meine Familie um die Ecke, da kenne ich alles, das ist ein super Umfeld, um ein Kind aufzuziehen. Das kann ja ein sehr wesentlicher oder ist ein wesentlicher Faktor.
Auf jeden Fall.
In solchen Situationen.
Und hättest dann am Ende irgendwo eine 50-50-Entscheidung gegeben, dann wäre das sicherlich der ausschlaggebende Punkt gewesen.
Okay.
Aber im ersten Grund muss man erstmal sportlich einfach zufrieden sein. Und das war der ausschlagende Punkt, dass ich hier bin.
Also was genau war für dich dann
Leipzig der
entscheidend?
Verein. Die
Perspektive?
Die Perspektive, oder? Die sportlichen Ziele, die sportlichen Ambitionen.
Die welche sind für dich?
Also ich würde meine Karriere gern nochmal mit mehr internationalen Spielen beenden, als dass ich die jetzt auf dem Buckel habe.
Und es könnte dann auch Nationalmannschaft sein.
Richtig.
Aber du hast natürlich, ich höre schon richtig raus, du willst mit Leipzig international spielen. Das ist ja auch der grundsätzliche Anspruch oder der Wunsch, das Ziel.
Ja, das wurde natürlich auch schon vor 5 Jahren gesagt.
Ja.
Und dann hat man gemerkt, man muss 2-3 Stufen mehr gehen, um das realisieren zu können. Wir sind dabei, die Stufen zu gehen. Jeder von den Spielern, die hier ist, entwickelt sich weiter. Wir haben alle viel, viel miterlebt. Mittlerweile auch 2-3 Spieler dabei, die schon auch Champions League mal gespielt haben. Und jetzt muss es einfach die nächsten Jahre in die richtige Richtung gehen.
Mhm. Apropos Nationalmannschaft. Oh, ich glaube, dein erstes Länderspiel war 2018. Ich hab geguckt, jetzt habe ich es aber nicht mehr ganz im Kopf. 2018 kann das sein?
2018 oder 2019. Ich glaube, es war in der Vorbereitung von der 2019 WM.
Also es war vor 5 Jahren. ich glaube, es sind insgesamt nur 15 Länderspiele bislang.
Ja.
Also weil natürlich die ganzen Verletzungen dann dazwischen gekommen sind, kann man ja auch als eine unvollendete Beziehung bezeichnen. Franz Semper und die deutsche Handballnationalmannschaft. Wie sind da deine Gedanken aktuell? Da ist ja ein ganz nettes Turnier kommenden Januar in Deutschland.
Ja, also ich bin kein Fan davon, jetzt nur weil das Turnier geil ist, will ich dahin. Ich habe selber das Ziel, wieder in die Nationalmannschaft zu kommen. Das ist ganz klar. Aber das erste Ziel, worauf ich mich konzentriere, ist einfach wieder zu meiner alten Form zu finden. Und wenn ich das schaffe, dann ist quasi das Nebenprodukt auch, dass ich wahrscheinlich wieder in der Nationalmannschaft spielen werde.
Aber den Traum gibt's schon, oder? Von der Heim-EM.
Ja, natürlich. Also ich habe das ja 2019 miterlebt zur WM. Und das war geil, auch wenn ich da nur ein Spiel gemacht habe und den Rest quasi mit Bob Hanning noch zusammen immer hinter der Bank die Spiele verfolgt habe. Aber
das ist ja auch ein besonderes Vergnügen, die Spiele zu verfolgen.
Auf jeden Fall. Allein für das Gefühl, einmal in Köln da in der Langsess Arena vor 19.000 mit dem Adler auf der Brust zu stehen und alle singen die Nationalhymne, das bei dem Gedanken macht es einfach jedes Mal wieder Pipi in die Augen.
Weißt du, aber jetzt mal ganz ehrlich, wie schätzt du deine Chancen ein? Ich meine, guck mal, also ich wünsche ihm wirklich, dass nichts Schlimmeres ist und dass er schnell wieder zurückkommt. Fabian Wiede ist wieder umgeknickt. Ich habe noch gar keine Diagnose gelesen oder gehört. Mhm. Kai Häfner ist bei einem neuen Verein, war jetzt zuletzt auch nicht in absoluter Topform. Also irgendwann kommt man ja dann schon ziemlich schnell auch auf deinen Namen. Wie schätzt du deine Chancen aktuell ein, da mit dabei zu sein? Gibt es eigentlich Kontakt mit dem Bundestrainer?
Alfred war, glaube ich, gegen die Füchse beim ersten Heimspiel, war, glaube ich, hier in Leipzig. Da haben wir kurz in der Kabine, nicht in der Kabine, sondern da in Katakomben gesprochen. Nur kurz Hallo und war gar nicht so viel, war auch gerade im Gespräch. Und wir hatten dann viel anderes zu tun. Das war für mich dann auch wirklich 3 Tage vor der Geburt. Ich war dann auch schnell einfach wieder zu Hause. Ja. Sodass da jetzt gerade keinen Kontakt gibt. Aber das, natürlich man hat das Ziel und man sieht auch eine klare Chance.
Aber habt ihr konkret gesprochen?
Nee, nicht konkret über Januar oder irgendwas anderes. Über den nächsten Lehrgang haben wir nicht.
Ja, aber über deine Situation grundsätzlich. Oder spricht da dann Axel Kromer?
Ich habe mit niemandem darüber gesprochen.
Du hast jetzt mit niemandem, also da wird jetzt nicht irgendwie schon...
Meistens bekommt man dann eine E-Mail und dann weiß man, dass man dabei ist.
Da drücken wir dir die Daumen. Kannst ja mal ab und zu in dein Postfach reingucken.
Genau, das mache ich.
Okay, bleib einfach gesund, würde ich sagen.
Genau, das ist dann, halt die Hauptsache. Und
dann bist du, um das ganz gut, fühlst du dich jetzt wieder absolut fit und also auf dem körperlichen Niveau wie vor deinen ganzen Verletzungen oder vielleicht sogar noch besser?
Also besser noch nicht. Vielleicht, ich würde sagen, bei 95%.
Okay.
Ich merke schon, dass die Pumpe schneller kommt, als ich das so im Kopf hatte vor den Verletzungen. Aber das ist halt jetzt, wenn Spiel nach Spiel kommt, ist jedes Spiel 2 Minuten länger und dann schafft man auch ein ganzes Spiel.
Die 5% kriegst du noch drauf.
Genau.
Sehr gut. Ja, erstmal danke, Franz, für die vielen tollen Einblicke und für deine Offenheit. Ganz kurze Pause und du kommst natürlich nicht um unsere letzte Rubrik, um die 7 schnellen Fragen drumherum. Die 7 schnellen Fragen, unsere letzte Rubrik mit Franz Semper. Leipziger Seenlandschaft oder Flensburger Förde?
Boah, Flensburger Förde, muss ich da ganz ehrlich gestehen.
Ist schon ganz nett da oben. Ja,
ja, auf jeden Fall. Also von einem Strand fordert den nächsten zum schönsten Strand von der Ostsee heraus. Auf jeden Fall.
Leipziger Allerlei oder Fischbrötchen?
Auch Fischbrötchen. Ich esse schon gern Fisch. Hoffentlich kommt dann noch andere Fragen, wo ich Leipzig sagen kann.
Das hat schon ganz gut gepasst. Also landschaftlich, Flensburg, vom Essen her, Flensburg, eieiei. Golfen oder Surfen?
Oh, Also gesurft bin ich noch nie und Golf eigentlich auch nur gezwungenermaßen bei Sponsorenevents. Also, aber deswegen
Aber du hast zumindest schon mal
wenigstens mal
versucht.
den Schläger in der Hand gehabt, also wahrscheinlich eher Golfen dann.
Also du bist im Wassersport jetzt nicht
Ja, das ist ja
in
kein.
Flensburg.
Nein. Also gesurft noch nie. Und Stand-up-Paddling vielleicht, aber das kann man ja nicht als Surf bezeichnen.
Du trägst die Trikotnummer 32. Hat es irgendeinen besonderen Grund?
Die 3 wurde in Flensburg nicht mehr vergeben. Danke, Tobias Karlsson. Und
Das war deine Nummer sonst.
genau, die hatte ich hier in Leipzig, die
Ja.
3. Und ich hatte ganz früher die 2, also habe ich die 2 einfach an die 3 hinten dran gehangen. Und bei der Nationalmannschaft hatte ich auch die 32, deswegen dachte ich, muss es nicht noch eine dritte Nummer sein.
Das ist sehr schlüssig und logisch.
Ja,
Ja.
genau. Also
Wobei, weil unter uns, also ich finde, Tobias Karlsson, das
dem kann man auch mal das Trikot gönnen
die
da
Nummer
oben.
kann man schon mal, die kann man schon mal wegschließen und nicht mehr vergeben bei
Das
seinen
ist
Verdiensten
völlig
in
in Ordnung.
Flensburg. Cool. Du bist NFL-Fan?
Ja.
Was ist dein Lieblingsteam?
49ers.
Bist du?
San Francisco.
Ja, ich kenne die vor den
Gut.
ersten. Danke. machst du noch den Fantasy Manager? Hast du mal gemacht, habe ich gehört.
Ja, bin ich voll dabei auf jeden Fall. Also jetzt muss ich auch sagen, jetzt ist es gar nicht so schlimm, wenn die kleine Tochter da um 2 Uhr in der Nacht auf einmal rumschreit und dann ist man eh munter und dann kann man auch mal noch zum Einschlafen die erste Halbzeit gucken
Ja,
oder
sensationell. Ja, guck, du machst wieder das Beste aus der
so. Ja, klar.
Situation.
Ja.
Das ist eine ganz gute Kompetenz, finde ich,
Ja.
fürs Leben. Es gibt ja auch den Handball Fantasy Managers, Start 7.
Ja.
Bist du mit dabei?
Wir haben in der Mannschaft, sind wir, glaube ich, 7, 8 Leute, die es zusammen spielen, ja.
Okay, jetzt, wenn du die freie Wahl hättest, oder du kannst natürlich auch deine aktuelle erste 7 nennen.
Meine aktuelle, ich habe Lasse Andersson auf halb links.
Füchse?
Genau. Ich habe Edvardsson von Hannover auf Rückraum Mitte.
Mhm.
Mirk war im Tor. Mein alten Mannschaftskollegen Emil Jakobsen auf links außen. Und für halb rechts und rechts außen hatte ich nicht mehr so viel Budget oder so.
Ja, komm, sag, wer spielt halb rechts?
Lass ich mal nachgucken hier.
Jakobsen habe ich übrigens auch auf links außen.
Ja, aber da muss ich sagen, bin ich froh, dass ich. Hier Uschins von Rena Uschins von Hannover habe ich noch auf halb rechts. Und
Nicht
Zeman.
so schlecht.
Ja, auch gut gepunktet in letzter Zeit. Und Stefan Zehmann von
Gummersbach am Kreis.
Gummersbach, genau.
Ich glaube, jetzt fehlt noch ein Linksaußen.
Ne, Jakobsen.
Ah,
Emil
Jakob,
Jakobsen.
ein Rechtsaußen, meine ich.
Fatteicher habe ich jetzt aber erst neulich erworben.
Ja, aber der macht ja auch seine Buden.
Ich finde Preis-Leistungs-Verhältnis Spitzenklasse.
Ja, aber was ist mit den Leipzigern?
Die wurden mir alle we
Ach,
weggeschnappt.
die wurden ja alle weggeschnappt,
Ja,
ja?
Geballer hat mich bekommen.
Naja, aber da fehlt es da etwa an Vertrauen.
Nö. Ich muss sagen, man muss ja dann auch immer preisleistungstechnisch da in so einer Manager, muss man ja
Sind die
gucken.
Leipziger zu teuer oder für das, was sie leisten?
Kann man so sagen.
Sensationell. Und zum Abschluss, so wie es hier gute Sitte ist. Wen sollten wir mal einladen zu diesem Podcast?
Das ist eine gute Frage. Muss ja schon mit Handball zu tun haben, ne?
Also macht zumindest Sinn.
Ja.
Wer hat gute Geschichten zu erzählen?
Ich weiß nicht, Olli Rockisch war bestimmt schon da.
Der war bestimmt schon da.
Der Heine war bestimmt auch schon da.
Heiner war bestimmt schon
Das
da.
sind, das
Ja,
sind, die,
natürlich waren
das sind
beide
die,
schon da.
die beiden Geschichtenerzähler schlechthin, die mir am ehesten einfallen. Weiß nicht. War Carsten Günther schon hier? Der kann
Der war
bestimmt.
auch schon da.
Ach. Dann tut's mir leid, die 3 von 3 waren schon hier.
Einer aus deiner aktuellen Mannschaft. Wobei Bindi war auch schon, das weiß ich definitiv, war auch schon
Ja,
am Start. Hä?
das stimmt. Der war jetzt in allen Podcasts schon. Ja, ich glaube, dass Moritz Strohsack ein ziemlich interessanter
Ah, okay.
Typ wäre.
Jetzt haben wir doch noch einen gefunden,
Ja.
also wenn mich nicht alles täuscht, der noch nicht zu Gast war bei Hand aufs Herz. Vielen Dank, Franz.
Gerne.
Es ist doch wieder, jetzt, man sagt, hey, komm, wie lange reden wir? Das ist eine Stunde, anderthalb. Jetzt sind doch wieder fast 2 geworden. Vielen, vielen Dank.
Ja, War cool.
Hat echt großen Spaß gemacht. Und dir einfach nur alles Gute, ja. Mit deiner jungen Familie vor allen Dingen und bleib gesund.
Vielen Dank.
Dann bin ich mir ehrlich gesagt ziemlich sicher, dass der Rest von selbst kommt.
So soll es sein.
Alles Gute, Franz. Danke.
Danke.
So, und schön, dass ihr mit dabei wart. Wir sehen uns dann in Bälde wieder. Nächstes Mal ist Annette wieder dran. Bleibt uns gewogen. Bis dann.